Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 771. Heute mit dem zweiten Teil unseres Karriere-Podcasts zu AJ Styles. Er ist endlich in der WWE angekommen und wir besprechen heute seinen Run bis hin zur Hall of Fame und dem Retirement. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Kuban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, hier aus Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut und ich bin ready, oder wie man zu AJ sagt, get fly, wie sein DNA-Theme war, um mal jetzt nochmal den Blick zurückzubringen, aber den Blick auch schnell nach vorne. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag.
Ja, natürlich. Ich habe mich den ganzen Tag nur darauf gefreut, über AJ Styles zu sprechen, so wie sich das hier gehört. Karriere-Podcasts sind ja immer eine besondere Disziplin hier bei uns bei Headlock. Das ist quasi was, worauf dieser Podcast fußt. Und AJ Styles war ja sozusagen auch der Kopf von TNA, lange Zeit das Gesicht von TNA, zumindest was die Fans angeht. Darüber haben wir im vergangenen Podcast gesprochen. Jetzt hier schließen wir quasi an die Geschichte an. Nämlich, wir wissen, er hat New Japan Pro Wrestling verlassen. Er hat quasi all seine Dates erfüllt. Und es gab Anfang 2016 gab es schon laute Gerüchte, was da wohl passieren könnte, Saladin. Ich würde sagen, da steigen wir gleich ein hier mit dem Geschehen, dass ihr uns unterstützen könnt, Patreon, Steady und so weiter und so fort. Wisst ihr alles? Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Die Links findet ihr wie immer auf unserer Website oder dann eben auch auf den entsprechenden Seiten selber. Anfang 2016 gab es ja dann so die ersten Meldungen, dass AJ Styles New Japan verlassen würde. Und da gab es auch die ersten Meldungen, geht er dann eben zurück zu TNA, haben sich wieder zusammengerauft oder geht er dann doch zu WWE? Und tatsächlich waren ja die Vertragsverhandlungen mit TNA doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten, muss man sagen. Also der war gar nicht so weit weg, von New Japan wieder zu TNA zu gehen, wenn man ehrlich ist.
Absolut, absolut. Und man muss sagen, AJ hat diese Geschichte später beim Stone Cold Podcast im Sommer 2016 auch ein bisschen erzählt. Er hat damals durch einen Freund, der bei der WWE gearbeitet hat, namentlich Terry Taylor, bei der WWE angefragt, ob er eventuell, ob die Interesse hätten. Und die WWE hat sich nicht sofort zurückgemeldet. Und Terry Taylor vielleicht auch als Person ganz interessant. Viele denken nur an den Red Rooster und dieses komische Gimmick. Oder an irgendwelche Affären Backstage, ne, mit Female Talents, die er hatte. Deswegen ist er auch oft gewechselt oder musste gehen.
Das war der Taylor-Made Man, hallo?
Ja, Terry Taylor. Aber Terry Taylor, wissen nicht viele, sei es Austin, sei es Triple H, auch AJ Styles. Er ist einer, der denen geholfen hat, im Ring, diese Ringpsychologie, wie man ein Match structured. Fast wie ein Mentor eigentlich, den die unterstützt hat. Und Terry Taylor ist ein ganz enger Freund von Triple H, hat auch in seinem Buch 2.4 schon damals sehr detailliert erwähnt, dass er auch öfters mal bei ihm geschlafen hat. Also, wenn Triple H kein Geld hatte, war er damals Rookie. Und diese Komponente war damals bei NXT halt eine wichtige Figur. Bis heute ist er Terry Taylor bei der WWE. Da, weil er keinen Rückruf bekommen hat, hat er mit TNA verhandelt. TNA damals, ne, schon am absteigenden Ast. Und AJ wollte vor allem, er fand Japan toll, aber er wollte zurück zu seiner Familie. Ja. Der Bezug zur Familie, was ihm wichtig ist. Irgendwann hat dann Triple H doch angerufen. Und dann haben sie ein sehr langes und fruchtbares Gespräch gehabt, was wohl sehr, sehr gut lief. Und damit war klar für AJ, so hat er es gesagt, er muss in die WWE. Und was vielleicht auch interessant ist, damals, NXT war damals sehr populär. Und ja, einige ehemalige TNA-Stars sind damals zur WWE gegangen. Sei es Bobby Roode, sei es Samoa Joe, aber alle zu NXT. Und da war Eric Young. Und da war so die Befürchtung, AJ. Weil AJ hatte sich davor auch geäußert und hatte gemeint, er ist schon ab einem bestimmten Alter. Er weiß, es ist schwierig, er ist ein Tick zu alt eigentlich. Jetzt noch ein WWE-Run. Und es gab auch viel Skepsis. Und vielleicht den Satz noch zur WWE. In welche WWE ist er denn reingekommen wirklich? Ja, es war die Zeit Roman Reigns. Man hat versucht, ihn krampfhaft zum Superstar zu machen. Die Usos waren noch die tanzenden Samoaner, nicht die Rapper wie heute. Einer, den ich nie vergesse, Cody Rhodes, war damals noch Stardust, vor 10 Jahren. Genau, und es gab es gab eine Show, da war so ein Werbebreak und dann stand er so, man hat ihm nicht mal seinen Entrance gegeben. Das sagt auch vieles, wie man sich entwickeln kann innerhalb von 10 Jahren zum absoluten Franchise-Player. Es war die Women's Revolution, Chris Jericho war noch da. Und 2016, WWE Network in Deutschland, ein Jahr, das ich sehr stark verfolgt habe. Deswegen, in diese Welt kam AJ rein, wo auch noch Mr. McMahon, die absolute Nummer 1 war. Und man sagt ja schon schön, es gibt nicht die Audience für alle, es gibt nur eine Audience. Und das war damals eine Person, Vince McMahon. Und in diese Welt sollte AJ Styles kommen beim Rumble 2016. Da würde ich dir gerne übergeben, wie hast du das damals erlebt? Er hat sich ja dann doch entschlossen. Und gerade der Rumble 2016, darüber können wir, glaube ich, kurz schon noch ein Wort sagen.
Ja, das war sein Debüt logischerweise gewesen. Und das war schon damals ein ganz besonderer Moment, weil natürlich wir als smarte Fans, die über den WWE-Tellerrand hinausgeschaut haben, wir haben das natürlich schon so ein bisschen mitbekommen, so dass es da vorbei gewesen ist. Aber trotzdem konnte ich mir einen AJ Styles nicht wirklich bei WWE vorstellen, ne? Weil er eben ein bisschen kleiner ist, ein bisschen älter, wie du schon gesagt hast, einen anderen Stil pflegt, nicht so der typische WWE-Guy ist. Deswegen habe ich diese frühen Gerüchte, dass er bei NXT starten würde, habe ich erstmal für wahrscheinlicher erachtet. Ne? Wenn er kommt, dann geht er erstmal zu NXT, weil da kann er sich ausleben, da kann er den Style ausleben und da kann man immer noch gucken, wo man ihn danach hinsteckt sozusagen. Und dass er sofort diesen Sprung macht, das fand ich schon damals sehr, sehr überraschend. Und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Nicht nur, weil WWE damals so schön seinen Entrance verbockt hat mit dem Blick ja. von Roman Reigns, wenn du dich dran erinnerst.
Ja, ja, sehr leider.
Aber ich weiß auch, aber als die Musik ertönt ist und als dann die Namen, also die Buchstaben von seines Namens quasi erschienen und als dann die Reaktion da war, habe ich gedacht, boy oh boy, habe ich nicht mit gerechnet, dass die Crowd doch so laut auf ihn reagieren würde. Also der war kein Unbekannter. Und das ist ja auch das, was ihn selber überrascht hat. Er meinte ja auch in dem Interview so, er ist nicht davon ausgegangen, dass er hier mit einem Heroes Welcome willkommen geheißen wird, sondern er hat eigentlich befürchtet, im schlimmsten Fall, dass er reinkommt. Die Leute sagen, wer ist denn das? Was ist denn das für ein kleiner Mann mit den komischen Handschuhen? Der soll mal wieder woanders hingehen oder so. Aber der hat eine Riesenreaktion bekommen und das hat ihm natürlich auch sehr beim Start geholfen. Weil wir wissen, wenn ein großer Pop da ist, dann gehen sowohl bei Triple H als auch bei Vince McMahon natürlich damals recht die Ohren auf und denken, da kann man Geld mit verdienen. Leute, hört mal, da kann man Merch mit verkaufen, da kann man Tickets mit verkaufen, oder? Und hier wurde er auch entsprechend dargestellt. War eine halbe Stunde im Match drin damals. Hat auch zwei, drei Leute eliminiert, die waren jetzt nicht so wichtig. Also Curtis Axel damals wirklich eliminiert. Tyler Breeze noch mit dabei, später dann von Kevin Owens rausgeworfen worden. Aber der war schon ein Highlight von dem Rumble, wenn man ehrlich ist. Oder? Wie hast du es damals gesehen?
Ich sehe das absolut so wie du. Und ich finde auch, wenn ich an den Rumble 2016 zurückdenke, denke ich vor allem an AJ. Ich denke nicht an den Rumble-Gewinner, ich denke an AJ Styles und sein Debüt. Und das ist immer so, das sagt ja auch was. Nicht nur, weil ich natürlich Fan von ihm bin. Wir waren in Orlando, die Heimstätte ja von TNA lange. Und trotzdem, er war sehr nervös. Es gibt eine Documentary darüber, als er dann wirklich bei der WWE war und angekommen ist. Ich glaube, ich war happy, weil ich in diesen Charakter investiert war. Und dann hat er auch noch performt. Und gerade diese ganze Skepsis halt, ja, Vince McMahon, the land of the Giants. Das war ein Mantra, das immer in der WWE gesagt wurde. Und da ist ja auch was dran. Andererseits muss ich sagen, Vince McMahon hat aber immer auch Ausnahmen gemacht. Das vergisst man manchmal, ob es in den 90ern Brett und Shawn ist, ob es in den 2000ern dann Eddie und der andere Kollege von den Radicals ist. Ob wir
Chris
ob
Benoit wir, ist es, genau, sagen die Namen mir trotzdem.
Der Name ist mir gerade entfallen. oder eben Daniel Bryan oder auch AJ Styles.
Ja.
Das sind alles Ausnahmen und das, du hast es auch gesagt, Money, weil die Company ist immer auf Money getrieben.
Klar.
Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, das ist einer der größten Debüts. Es ist genau das wie Roman Reigns und dann kommt er rein. Es ist so wie The Rock und dann kommt Chris Jericho rein. Das ist das Mindset. Ja. Und unglaublich.
Es war ein riesiger Moment. Und auch, dass er nicht nur NXT übersprungen hat, sondern er durfte auch noch seinen Namen behalten. Auch das war damals nämlich so eine große Frage. Guten Samoa Joe durfte auch seinen Namen behalten. Auch ein paar andere durften ihren Namen behalten. Aber auch da hat man sich natürlich im Vorfeld als smarter Internet-Guy irgendwie seine Gedanken zugemacht, wie er dann heißen würde. Ne? Aber trotzdem, hier wurde er sehr, sehr groß präsentiert. Und ehrlich gesagt, fand ich es eben auch im Vorfeld super spannend, da auch dieses Fantasy-Booking zu betreiben. Gegen wen könnte ein AJ Styles antreten? Das hast du ja schon bei TNA-Zeiten noch gemacht. Aber du hast natürlich dann so einen Namen gehabt, gegen die du die gerne ihn gesehen hättest. Und sein erster Fädengegner war ja ein Chris Jericho. Und die beiden, das fing ja an so als freundschaftlicher Wettkampf, nennen wir es einfach mal, ne, wo die beiden dann erstmal so Matches gegeneinander bestritten haben, Siege ausgetauscht haben. Dann haben sie ja noch bei Fastlane das Match gehabt, was Styles dann auch gewinnen konnte. Und danach waren sie ja kurzzeitig auch ein Tag-Team. Das dürfen wir nicht vergessen. Y2AJ, never forget.
Ja, genau. Mit einem furchtbaren T-Shirt.
Ja, natürlich. Das ist Jericho, da gibt's schon mal zu allem T-Shirts. Und dann haben sie ja die Titles nicht gewonnen und das hat dann dazu geführt, dass er Jericho im Anschluss gegen den Styles geturnt ist. Wie hast du diese erste Fehde gesehen? War das die erste Fehde, die du dir für einen AJ Styles gewünscht hast?
Insgesamt schon, weil Chris Jericho immer noch ein großer Name war, auch wenn er die Jahre davor auch hier und da mal wieder gejobbt hatte und auch dieses Gimmick mit dieser Jacke da hatte, diese Jacke, die nie funktioniert hat irgendwie.
Diese Blinkejacke, ich will dich immer noch für Karneval haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also das ist ja schon witzig. Er geht in seinem Buch, ich empfehle das Buch von Chris Jericho, das vierte Buch, The 20 Principles, glaube ich, da spricht er so ein bisschen über die Fehde. Er ist zu Vince gegangen und er möchte mit AJ worken. Finde ich ganz interessant. Und eine Side-Story vielleicht, der Styles-Clash, den hat ja AJ nicht sofort benutzt.
Ja.
Der wurde ja beschrieben, also Vince hat nur gehört, Vince kannte AJ null, das kommt dann da raus. Er kannte auch den Move natürlich nicht. Und Chris Jericho hat gesagt, er hat ihn nur beschrieben bekommen. Ich zeige ihn dir mal, er macht ihn und dann sagt mir, ob das in Ordnung ist oder nicht. Hat er das gesehen? Oh, doch, safer, okay, kann er nutzen. Ich fand die Fehde insgesamt gut. Ich fand, was in den ersten Wochen bei AJ halt war, die In-Ring-Performance war off the top. Was AJ da schon so gezeigt hat, für mich war er das Highlight der ganzen Show. Und er war so ein Step besser als alle anderen. Und eigentlich ist Jericho genau der Richtige. Ich fand die Match-Chemie nicht so ganz stark, weil ich fand dann, wenn man dann zu WrestleMania geht, das war eher so, ich war etwas enttäuscht von dem Match. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt. Und es gab ja schon auch einen überraschenden Sieg. Für mich, ich fand ihn nicht so überraschend, aber ich glaube, viele Wrestling-Smart-Fans, wie du gesagt hast, ich glaube, die waren sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie du diese Fehde insgesamt gesehen hast. Die ging ja dann noch bis WrestleMania und den Tag danach vor allem. Dann kam ja der Riesen-Upset eigentlich.
Genau. Also, mein Problem ist, also ich respektiere Jericho für all das, was er gemacht hat. Ne? Aber man hat hier in der Zeit schon gesehen, dass er langsam so diesen ganzen, den richtigen Drive verliert und dass er langsam ein bisschen älter einfach wird. Deswegen, es war nicht mehr der Peak Jericho und das war eben so ein bisschen das Problem. Wenn du Peak Jericho gegen Peak AJ Styles, wie wir es jetzt hier haben, gehabt hättest, wäre das ein absolutes Dream-Match gewesen. Hier bin ich aber bei dir. Hier hast du immer wieder gemerkt, dass Styles für Jericho fast schon einen Ticken zu schnell ist und dass Styles sich ein bisschen runterschrauben musste, sozusagen, auch in seinen Griffen, in seinen Manövern, um einen Jericho nicht in die Bredouille zu bringen, damit es einfach, ich meine, das ist ein Spiel, Wrestling ist ein Spiel für zwei. Das heißt, wenn einer nicht gut aussieht, sieht der andere auch nicht aus. Und das weiß auch ein AJ Styles, das weiß auch ein Chris Jericho. Aber man hat hier nicht das Gefühl gehabt, dass AJ Styles wirklich mit losgelassener Handbremse wrestlen konnte, sondern hat immer das Gefühl gehabt, hier muss man da ein bisschen nachhelfen, da und da. Und ich fand es tatsächlich, ich gehörte zu den Leuten, ich war ja bei WrestleMania 32 vor Ort, und ich habe gedacht, what the fuck, warum gewinnt denn hier der Jericho? Der AJ Styles braucht doch diesen Push viel dringender, der braucht doch diesen WrestleMania-Sieg viel, viel dringender, als das den Jericho braucht. Das war so meine Devise. Und dann einen Tag später, da sind wir ja wieder bei Raw, na gut, dann geht das relativ fix, und dann war er halt Number One Contender. Und dann haben wir diese Fehde mit Roman Reigns gehabt. Und das ist übrigens auch die Zeit dann, wo Headlock aufgekommen ist. Also da sind wir dann dabei. Da könnt ihr auch gerne nochmal die alten Reviews euch anhören. Wie fanden wir die Matches damals? Vielleicht, wie nehmen wir die heute wahr? Ist vielleicht auch eine andere Geschichte. Aber wir haben quasi die Karriere von einem AJ Styles hier bei Headlock abseits vom Debüt komplett. Ich glaube, Payback war, glaube ich, die erste Review, die wir gemacht haben tatsächlich. Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ganz, ganz spannend. Ja, und man muss dazu sagen, also AJ Styles hat zwar hier gegen Roman Reigns die Matches nicht gewonnen oder so, ne, da ist er als klarer Verlierer rausgegangen, es gab ja zwei Matches, aber die im Gegensatz zu Jericho und Styles hatten die beiden eine fantastische Chemie miteinander, muss ich mal sagen. Ich fand die Matches herausragend damals. Wie ging es dir, weißt du das noch?
Absolut, absolut, also gerade die zwei Matches und auch, dass Roman, der eine sehr schwierige Zeit hatte damals, mit AJ einfach sehr gut funktioniert hat. Es kam ja dann noch Gallows und Anderson dazu, dann kamen noch die Usos dazu, es gab ja noch dieses Tag-Team-Match hin und her, aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Man muss auch sagen, ne, für mich war das immer noch krass, dass AJ jetzt auf einmal um den Titel kämpft. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Roman war schon der Top-Dog, wie man so schön sagt, ja?
Ja.
Und dass AJ, der so jetzt so so knapp 3 Monate da ist, auf einmal um den WWE Championship dann kämpft, im Main Event steht, der Focus Point ist und dann auch das wirklich die Matches abliefern. Mir war klar, er wird nicht Champion. Roman wird niemand besiegen so schnell, ja. Das war ja so damals auch die Phase. Aber ich finde, dass er da schon sehr gut gezeigt hat, dass die Segmente gut waren. Und Er war schon ein vollendeter Worker in dem Sinne, dass er schon sehr, sehr stark war. Er war für mich zu der Zeit der beste WWE-Worker. Und das muss man erstmal schaffen, finde ich. Ja, oder? Also wer war denn da wirklich besser? Er war das Highlight der Show.
Ja, na, und er war halt auch frisch und unverbraucht. Das ist eben gerade das Interessante an der Geschichte gewesen. Er hat sich nahtlos eingefügt und war eben frisch und unverbraucht. Und du hattest komplett neue Matchups, wo du immer drauf gespannt gewesen bist, wie das hier ausgeht. Ne? Und er hat gut auch in diese Reihe gepasst, auch mit den Leuten wie einen Rollins, wie einen Ambrose. Und so, du hast das Gefühl gehabt, da kommt gerade sozusagen eine neue Welle an Talenten hoch, angeführt von Leuten eben, wie dem AJ Styles. Und nein, ich fand das damals auch echt eine sehr, 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 sehr spannende Zeit.
Ich würde nur eine Side Note sagen, dass der Bullet Club, also Gallows und Anderson auf einmal da kamen. Das war für die WWE sehr untypisch. Sie haben ja nie Bullet Club gesagt, aber dass sie es überhaupt so anerkennen.
Es war der Club damals.
Ja, genau, dass sie überhaupt, ja, der Club. Vielleicht kommt daher der Club WWE. Nein, aber dass die WWE eine Outside Story anerkennt, war zu der Zeit sehr ungewöhnlich. Das ist, glaube ich, eher wirklich vom Triple H Einfluss. Weil Vince war immer jemand und er kannte es wahrscheinlich wirklich nicht. Er kannte die Welt außerhalb nicht. Eine der interessanten Sachen, die in diesem Stone Cold Podcast auch AJ gesagt hat, Vince hat gemeint, okay, interessant, was wir jetzt haben. Ich möchte, dass du einen Pitbull machst. Kannst du das machen? Und dann meinte AJ, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin das. Hat er irgendwas zu unserer Jugend erzählt. Und irgendwie hat Vince hat ihm das wohl, hat das wohl irgendwie gematcht und es hat auch funktioniert. Weil das waren, dass man auch Outside-Referenzen überhaupt anerkennt, damit spielt, das ist sehr, sehr für die Zeit damals völlig untypisch gewesen. Eigentlich kennt man nur WWE und sonst nichts. Das war für 40 Jahre die Devise der WWE.
Und im Anschluss an die Fehde mit Roman Reigns ging dann ja die Fehde mit John Cena los. Und zu dem Zeitpunkt ist er dann ja auch hier geturnt und dann eben auch, erstmal war diese Verbindung mit Gallows und Anderson, die war ja erst so ein bisschen widerwillig und dann hier in der Geschichte mit Cena ist die ja richtig zum Tragen gekommen. Und AJ Styles ist zum hier geturnt im weiteren Verlauf und dann haben wir eben diese Kombination hier mit dem Club gehabt und dann eben diese Fehde mit John Cena und da gab es dann eben die nächste Überraschung. Es gab Siege für einen AJ Styles gegen einen John Cena. Und das war damals komplett mindblown, oder? Wir haben das Match bei Money in the Bank damals gehabt. Und da gewinnt AJ Styles gegen einen John Cena. Klar hat er nicht nur gewonnen, aber also wenn du mich Anfang 2016 gefragt hättest, besiegt AJ Styles John Cena, hätte ich gesagt, niemals.
Also erstmal das. Zweitens auf einmal, ich weiß noch, wo der Turn kam. AJ ist ja gegen Cena geturnt. Auf einmal gab es da nächste Woche die Promo, AJ steht an der Stage und haut auf einmal eine geile Heel-Promo raus. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? AJ? Also, was ist denn jetzt einfach los? Und er war besser als Cena. Cena ist ja schon in den Promos sehr stark, kann man nicht leugnen. Und dann Match made in heaven. Die zwei haben eine Chemie. Die haben es geschafft. Immer Money in the Bank, dann das Tag Team Match und dann vor allem das SummerSlam Match. Unglaublich. Unglaubliche Matches. Das hat es geschafft, in meine Favorite Top 5 Matches reinzukommen. Weil die zwei einfach eine unglaubliche Chemie haben. Und für mich auch, ich war leicht so, wie soll ich das sagen, schockiert einerseits, glücklich, investiert, all was Wrestling eigentlich ausmacht, alle Emotionen irgendwo und in einem positiven Sinne, nicht so wie WrestleMania 42 im negativen Night One. Und ich war wirklich, wie soll ich sagen, eine tolle TV-Show, zwei tolle Charaktere, mehr geht nicht. Das ist das Beste der Besten und die haben ja dann später nochmal, darüber können wir dann später nochmal reden, aber ich konnte es nicht glauben.
Und wie du gesagt hast, er hat auf einmal hier wirklich auch Catchphrases gehabt, ne? Wo er dann gesagt hat, so, wir sind hier to beat John Cena up. Und ne, der zweite Punkt auf unserer Tagesordnung ist beat John Cena up und solche Geschichten. Und dann hast du ja gerade richtig angesprochen, ne? Die beiden haben eine längere Zeit hier miteinander gefädelt. Es gab ja auch noch bei Battleground die Geschichte mit John Cena und Enzo Amore und Big Cass auf der einen Seite gegen den Club auf der anderen Seite, wo sich dann eben Cena und Enzo und Cass durchgesetzt haben, die damals übrigens mega over gewesen sind. Die sind ja auch in der Nacht nach WrestleMania 32 im Main-Roster debütiert. Ja. Und gerade Enzo Amore war mega, mega over, kann ich auch aus erster Hand sagen.
Die waren ja auch schon bei NXT ein gutes Tag-Team.
Ja.
Und NXT war von so 2014 bis 2017, 18 unglaublich.
Ja.
Wirklich eine Top-Zeit.
Ja. Das war damals sowas wie, also auch wenn es jetzt ein WWE-Produkt ist, aber es war damals sowas, wie es heutzutage sowas wie AEW ist. Ein sehr starker Wrestling-Fokus, sehr Indie-Style. Mhm. NXT Black and Gold war damals auch hier bei uns, bei euch auch als Podcast-Hörer, haben wir damals ja auch gecovert. Die Dinger hatten teilweise mehr Aufrufe als die WWE-Pay-Per-Views. Oder teilweise sehr viel weniger, weil sie gesagt haben, ja, war ja eh, ist eh immer geil. So, da brauche ich keinen Review-Podcast zu hören, ist eh immer super. Aber
es war ein alternatives Produkt einfach, so mal sagen. Und es war ein guter Style, es war ein neuer, fresher Style auch. Die Female Division, Bayley gegen Sasha Banks, da gibt's Highlights, das sind Favorite Matches von mir gewesen. Ja. Und zwar dieses auch etwas, nicht diese großen Hallen, es war alles etwas anders und zwar die Einleitung zu einer neuen Ära irgendwo. Ne?
Ja, eine dunkle auch mit anderer Soundtrack. Es war halt nicht Pop, sondern es war so ein bisschen Grunge und ein bisschen Rock'n'Roll dabei und ganz anderes Wrestling. Fokus mehr auf Wrestling, weniger auf Show, aufs Entertainment. Und das war eben eine schöne Abwechslung. Auf jeden Fall hier, wir springen wieder zurück ins Main Roster, gab es ja dann den Draft und da wurden ja dann Styles und der Club wurden getrennt. Also Styles ist zu SmackDown gegangen, der Club, Gallows und Anderson. Die habe ich übrigens mal gesprochen, wollte ich mal so erwähnt haben. Die waren sehr lustig. Bei irgendeinem WWE 2K-Termin. Die haben großen Quatsch erzählt einfach nur. Aber sehr lustig und sympathisch dabei. Auf jeden Fall gab es dann beim SummerSlam das von dir angesprochene Rematch zwischen Cena und AJ Styles. Und das erste Match bei Money in the Bank, das hat AJ Styles ja durch Interference gewonnen. Jetzt hier hat es dann eben klar gewonnen, clean gewonnen, alleine. Und das war schon ein absoluter Ritterschlag. Ne? Und danach kamen noch die weiteren Catchphrases hier mit The Face That Runs the Place. Oh, genau. Ne? Und so. Und der hat super gut funktioniert. Und dann ist er ja auch auf die Jagd nach der World Championship gegangen, die damals ja von Dean Ambrose gehalten wurde. Und dann hat er die ja auch gewonnen bei Backlash. Und das nur ein knappes halbes Jahr, nachdem er hier debütiert gewesen ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte das damals wirklich fast nicht glauben, dass das so schnell bei ihm ging. Also so einen Raketenrucksack hier aufgeschnallt bekommen hat.
Absolut, also vor allem dann der Draft, man muss sagen, SmackDown mit Shane und Daniel Bryan damals cooles Trio, also Duo auch. Und dann Talking Smack war eine coole Sendung. Ja, es gehört, war so fresh, ne? Und The Miz, Talking Smack, sehr stark, kann man immer wieder empfehlen. Und dann, wichtig war noch, ich habe das Austin Podcast erwähnt mit AJ Styles und währenddessen, es gab dann kurz danach oder davor, gab es den mit Dean Ambrose. Und da war mir, als dann diese Fehde anfing, war mir klar, okay, wenn Dean Ambrose jetzt ran muss, dann wird er den Titel verlieren, weil er war in dem Podcast furchtbar. Er hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe mir den 2-3 Mal auch angeguckt. Ich habe nicht verstanden, was mit Dean Ambrose da los war. Egal, es hat nicht, also furchtbar. Der eine hat nur gepunktet im Podcast und liefert nur krasse Matches ab. Und der andere, der Lunatic, was Fringe. War er? Ja, und Fringe, er war einfach nur langweilig. Es war ja schon ein ernüchternder Run von ihm.
Ja.
Ne? Und dann kam das Match und ich dachte mir, er hat jetzt zweimal Cena besiegt. Chancen, er kommt genau zur richtigen Zeit eigentlich, Dean Ambrose. Und trotzdem, ich war auch so, okay, schafft das. Als er dann wirklich gewonnen hat, ich war selten, das war wie so ein Eddie-Moment, 2-4, so happy. Auch unglaublich, du hast schön gesagt. Nur Kurt Angle kann man damit noch vergleichen, sein Loran, der damals Rookie war. AJ, nach knapp 7-6 Monaten, wird WWE-Champion. Unglaublich, ich sag's auch immer, unglaublich. Er hat eigentlich in diesen ersten paar Wochen abgeliefert. Und ich glaube, die Leute waren erstaunt und auch impressed, sagt man schön, was der liefert einem, was er im Ring kann, was er promotechnisch kann. Das ganze Gesamtpaket war top.
Ja. Wir haben natürlich auch in dieser Geschichte. Ey, wenn wir über Dean Ambrose im Jahr 2016 sprechen, die Fehde ging ja noch ein bisschen weiter. Es gab ja noch bei No Mercy, gab es ein Triple Threat Match mit Cena und Ambrose dabei und dann gegen Jahresende haben wir dieses TLC-Match noch gehabt. Und damals hatten wir auch noch die Zeit mit James Ellsworth. Auch den müssen wir hier ganz kurz einmal erwähnt haben.
Ja.
Weil der ja auch in die ganze Geschichte mit eingegriffen ist. Also zum Glück nicht zu sehr zu Ungunsten von AJ Styles, sondern ganz im Gegenteil. Der ist ja hinterher gegen James Ellsworth, gegen Dean Ambrose geturnt in dem TLC-Match. Das war auch dieses TLC-Match, wo sich Styles die Hose aufgerissen hat. Kann das sein? Wo man ja, seinen Hintern gesehen hat.
Ja, ich glaube, das war's.
Ja, aber James, ich wollte nur erwähnt haben, nur der Vollständigkeit halber, diese Geschichte.
Also ich fand den Charakter gut. Ich fand, das hat auch funktioniert. Der hatte genau den Look, was er haben sollte. Der hat ja später noch mit Carmella so, was war der Manager oder was auch immer da war. Ich fand es gut, der hat der Show gut getan. Ja, ich finde auch, man braucht einen Ausgleich in der Show. Heute Danhausen, damals James Ellsworth. Chris Jericho widmet auch so 10 Seiten James Ellsworth, was sehr witzig ist in seinem Buch. Ich fand das damals total in Ordnung.
Für die Zeit, für das, was es gewesen ist, war es in Ordnung. Also man hat das ja nicht zu Tode geritten, dass auf einmal James Ellsworth irgendwie Champion geworden ist oder so ein Quatsch, ne? Sondern das hat man ja schon dann eher so als Comedy-Spot, manchmal auch so ein bisschen als Hope-Spot, also manchmal auch als Mitleid-Spot eingebaut. Genau. Aber ich weiß, dass wir damals auch relativ milde mit dem James Ellsworth umgegangen sind, weil wir gesagt haben, ey, solange das nur so in diese Schiene geht, ist das okay.
Ja, war entertainment.
Ja, genau, genau. Hättest du den jetzt unbedingt gebraucht, hätten wir auch eine komplett seriöse Fehde zwischen Ambrose und Styles haben können. Ja, klar, hätte auch funktioniert, ne? Oder mit einem anderen Charakter dazwischen hätte auch funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es war jetzt nicht was, was komplett in die Wrestle-Crap-Schublade passt.
Mir fällt noch eins ein, AJ Styles hat doch von John Cena dieses Arm-Ding da, wie heißt denn das?
Das Stirnband.
Ja, genau, das hat
was
er
doch immer getragen. Was John Cena über den Oberarm trägt.
Ja, das hat er doch immer getragen, als nachdem er gewonnen hat. Das fällt mir noch. Tolles Storytelling. So kleine Details sind ja schon sehr wichtig.
Ja, vor allem, weil das war dann in den Stirnband, was John Cena sonst um die Bizeps trägt, und er hat es halt um den Kopf getragen. Was
ja,
halt,
genau, genau.
Das zeigt, was John Cena einfach für Bizeps hat.
Ja.
Absolut. Genau, so, weiter im Text hier. Also, er hat dann aber auch beim Rumble im darauf folgenden Jahr, also Rumble 2017, hat dann Styles den Titel wieder verloren nach 140 Tagen gegen John Cena und war den Belt dann erstmal los, muss man sagen. Und dann ging erstmal eine andere Phase eigentlich in der Karriere los. Und also der Push für Styles war riesig jetzt in diesem Jahr und jetzt hat man so ein bisschen die Handbremse angezogen, oder wie siehst du das in 2017?
Ja, so ein bisschen, aber man muss auch sagen, er hat auch einen sehr starken Run jetzt gehabt. Ne?
Also, ja.
Niemand kann 2-3 Jahre Champion werden, außer Roman Reigns oder John Cena. Also nur die ganz big Players oder Cody Rhodes. Also ich finde, das war auch in Ordnung, dass er jetzt den Titel wieder abgegeben hat. Dass Cena war damals immer noch ein großer Name, also in dem Sinne, dass er noch nicht ganz Part-Timer war, obwohl schon in der Richtung die Anfangsphase davon war. Ich finde so ein bisschen, danach kam ja so die Shane McMahon-Fehde, die fand ich nicht so stark. Ich weiß nicht, warum. Shane fand ich so ein bisschen, warum? Ich hatte so das Gefühl, und das hatte ich zu der Zeit viel, das Gefühl, die Leute wie McMahon, aber auch Triple H, die nutzen so ein bisschen den Status auf, um nochmal in den Ring zu gehen. Das Jahr davor war Triple H auf einmal nochmal WWE-Champion, was völlig absurd war. Und Shane finde ich auch nicht, dass er noch in den... Ich finde nicht, dass diese Fehde AJ so geholfen hat. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, wie du den Kampf gesehen hast. Natürlich war es in Ordnung, aber...
Der Kampf war ganz gut für das, was es war. Also für das, was auch WrestleMania 33 war, dann im weiteren Verlauf.
Ja, ob das ein Lob ist.
Das lasse ich mal so dahingestellt. Ich hatte hier jetzt, auch mit dem Titelverlust, ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, man wollte bei WWE das nächste Gesicht ausprobieren, ne? Das nächste neuere Gesicht. Man hat ja erstmal AJ Styles probiert, hat gut funktioniert, den hatte man aufgebaut, den hat man dann die Status gegeben. Dann hat John Cena den Belt wieder geholt und hat dann ja späteren Verlauf gegen Bray Wyatt ja wieder abgegeben. Und dadurch hast du Bray Wyatt nochmal angehoben, der dann da. Das war auch ein geiler Moment, aber bei Bray Wyatt kam leider nichts danach, weil er dann bei WrestleMania direkt gegen Randy Orton das Ding wieder verloren hat in einem furchtbaren Match. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch Goldberg und Brock Lesnar gehabt, was auch nicht so geil gewesen ist. Aber ja, WrestleMania 32 war jetzt auch keine gute WrestleMania, wenn man ehrlich ist. Auch da viel zu lang, viel zu überladen. Dann noch mit dem furchtbaren Main-Event mit Roman Reigns und Undertaker, was keinem von beiden gut getan hat, wenn man ehrlich ist. Ich fand das Match, für ein Shane McMahon-Match fand ich's gut. Für ein AJ Styles-Match, er hat das Beste aus Shane McMahon rausgeholt, so sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich stimme dir in der Analyse vollkommen zu, aber ich fand es schade, zum zweiten Mal hat er bei WrestleMania, also Jericho, ne? Funktioniert nicht mehr ganz und jetzt kommt der Shane McMahon. Ich fand so, es gab nicht den wirklichen Ding, er hätte da einen anderen Sami Zayn oder sowas, Kevin Owens, weißt du, das wären die Player damals gewesen, mit denen er WrestleMania hätte machen können. Ich finde auch diese Charaktere hätte man mehr schreiben, also zusammenschreiben können. Das mit Shane war so ein bisschen Pseudo-Austin McMahon.
Ja, das war halt dieses so, also er hat ja quasi Shane McMahon damals dafür verantwortlich gemacht, dass er sich den Belt nicht wieder zurückgeholt hat und dass er verloren hat und dass er bla bla bla. Und dieses typische Heel verliert häufiger und dann ist er weinerlich und jammert dann darum. Und das hat man ja auch ziemlich schnell wieder abgebrochen, weil man auch gemerkt hat, das funktioniert nicht. Dann bei SmackDown nach WrestleMania haben sich die beiden ja vertragen und dann waren AJ Styles wieder Babyface. Boop. Ja, und das war auch damals nicht die Zeit des guten Storytellings bei WWE, das muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch nicht besser geworden über die Jahre.
Das waren die letzten Jahre von Vince McMahon, ne? Heute kann man ja schon darüber jetzt analysieren, bewerten. Damals wurde das alles sehr kritisiert. Heute gibt's ja so eine kleine Minderheit, auch bei Headlock Universe, die sagen, hier, wir brauchen Mr. McMahon zurück. Aber diese Jahre, die wir damals erlebt haben, wurden zerrissen, haben die Leute es zerrissen, ja.
Ja.
Und vielleicht kurz nur den einen Satz. Die Leute, die verantwortlich machen, was heute mit der WWE und TKO passiert, der Verantwortliche, der den Verkauf getätigt hat, ist selber Mr. McMahon. Aber Zurück zu AJ.
Genau. Der ist dann nämlich erstmal hier in die Midcard zurückgefrachtet worden im Prinzip, also aus dem Titelrennen raus, in anderes Titelrennen rein, nämlich um die United States Championship. Da ist er erstmal bei Backlash Number One Contender geworden. Ja, bitte?
Ja.
Ja, nee, okay, und nee, stimmt gleich, der ist dann im weiteren Verlauf ist er Number One Contender geworden, hat dann das Titelmatch bei Battleground gehabt und hat dann im weiteren Verlauf auch bei einer House-Show im Madison Square Garden sich die US Championship sich holen können. Also er war nicht lange ohne Gold, ein knappes halbes Jahr hier sozusagen. Und dann haben eigentlich Styles und Owens so in der Midcard so ein bisschen Ping-Pong gespielt mit dem Belt. Da ist der Belt mehrfach hin und her gewechselt. Und das Gute war, Styles und Kevin Owens, die haben halt immer gute Matches miteinander abgeliefert. Also ich war damals, auch wenn die Feder halt total 0815 gewesen ist, habe ich gesagt, ja gut, aber die catchen halt gut, das reicht mir. Oder?
Absolut, das ist das einzig Positive, weil die Fäden, da ist nichts übrig geblieben.
Nee, gar nicht.
Obwohl ja beide schon auch eine starke Promotalente oder starke Segmente in den letzten 10 Jahren abgeliefert haben, das war nichts. Man erinnert sich nur an die Matches und mehr auch nicht. Ich meine, dann ging es ja so ein bisschen, dann kam ja leider auch so eine Fäde mit gegen Baron Corbin. Ja, ich weiß nicht, wie der es geschafft hat, so lange überhaupt bei der WWE zu bleiben.
Was macht ihr, kriegen wir vielleicht nochmal zurück?
Ich weiß nicht, ich glaube, sein Befürworter ist ja nicht mehr da, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der Befürworter wirklich Triple H war im Nachhinein. Aber das war für AJ insgesamt, fand ich so, ich sag mal so, ab Januar bis Oktober kann man sagen, war es kein starkes Jahr.
Nee. Also auch da von wegen Matches, die man sich nicht erinnert. Weißt du so, dann gehst du auf Hell in a Cell aus 2017 und dann hast du AJ Styles gegen Ty Dillinger gegen Baron Corbin. Bin ich ganz ehrlich, ich habe den Podcast damals wahrscheinlich gemacht. Ich habe mich an null dran erinnert, dass dieses Match jemals stattgefunden hat bei einem PLE.
Manche wissen gar nicht, wer Ty Dillinger ist.
Das ist der Sean Spears natürlich, der Chairman hier. Und ja, am Ende hat sogar übrigens der Baron Corbin das Ding gewonnen und er hat den AJ Styles entthront, darf man nicht vergessen, nach 75 Tagen.
Okay. Das wird nicht in der Hall of Fame-Rede erwähnt werden, glaube ich, von Baron Corbin.
Aber, weil du gerade gesagt hast, hier Leute, die sich gut präsentieren können, Baron Corbin, einer der nettesten Leute, mit denen ich jemals ein Interview geführt habe.
Das glaube ich.
Total nicer, echt zuvorkommender Typ, sehr professionell, im Gegensatz zum Beispiel zu Curtis Axel. Egal, der mocht mich gar nicht.
Echt?
Ja, okay. Ich hab das Interview nie veröffentlicht, weil es halt einfach, weil er nur Ja, Nein gesagt hat und keinen Bock gehabt hat, mitzureden.
Ja, keine Personality, ne? Deswegen hat er auch nicht funktioniert 10 Jahre lang bei der
Liga. Ich habe ihm sogar die Vorlagen gegeben, so, hey, hier, Deutschland, dein Vater, bla, bla, nein, ob nichts. Das ist egal. Anderes Thema. Das wird nie erscheinen, dieses Interview. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch irgendwo habe, ehrlich gesagt. Was dann aber noch wichtig gewesen ist, natürlich dann der weitere Verlauf, weil wir haben damals schon gesagt, ja, AJ Styles, nur nicht ganz so gutes Jahr, aber das Jahr sollte noch besser werden, weil da die Fehde mit Jinder Mahal langsam losging. Und da gab es eben eine Attacke von Jinder und wir haben dazwischen noch eine Geschichte mit Finn Balor gehabt, weil da ist AJ eingesprungen, weil Bray Wyatt nicht antreten konnte, ne? Und dadurch gab es dann quasi das Match zwischen den beiden.
Ich glaube, ja, das war die Storyline damals.
TLC, ne? Und dann, was wichtiger ist aber das SmackDown Live-Event aus Manchester damals, 2017, weil sich da AJ Styles von Jinder Mahal die Championship geholt hat. Und alle waren so, Gott sei Dank, der Terror-Run von Jinder Mahal ist endlich vorbei und wir haben AJ wieder an der Macht, oder?
Der Maharaja. Also ich fand ja, das war ja so eine Idee, den alten Foreign Heel mal wieder zu präsentieren. Und Jinder Mahal kam ja mit einer unglaublichen Physik zurück, ne? Muss man ja schon sagen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, wer das gebuckt hat damals. Und es war ja dann Champion gegen Champion damals, Series angekündigt, Brock Lesnar auf der anderen Seite. Und eigentlich, wenn man jetzt so sagt, ach, wie war die WWE damals, ist Jinder schon der Counterpart. Aber es wäre wahrscheinlich ein furchtbares Match geworden zwischen den beiden. Und Jinder hat halt wirklich nicht funktioniert. Und das muss man, ja, ist ja leider so. Manche funktionieren halt nicht. AJ hat den Titel geholt, ja?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, hört euch mal die alten Headlock-Ausgaben an. Da war ich der Jinder Mahal als Oldschool-Heel sehr viel verteidigt hat gegen Kai und David damals noch, die das gehasst haben.
Ich finde ja die Idee auch nicht schlecht so. Vom Grundsatz ist er schon richtig. Man braucht mal so einen Heel. Und da muss aber, das muss man anders aufbauen. Man muss auch Segmente haben, die ihn dass diesen Charakter erstmal, dass er funktioniert. Ja, nicht einfach so, ich bin da, dann so ein paar alberne indische Geschichten. wo kein Mensch, so weiß ich mal, ne? Wo man halt sich dann nur lacht darüber. Obwohl, einen witzigen Moment gab es, als Great Khali zurückkam. Ich fand das total witzig in diesem furchtbaren Match, aber ich fand das total witzig, als er da zurückkam.
In dem Punjabi Prison Match war das doch, oder gegen Randy Orton. Das ist eines der schlechtesten Matches. Ich glaube, das haben wir auch bei On a Pole schon gemacht.
Ey, aber das ist so witzig, wo Great Khali kommt. Und dann so, wo Orton da so diese komische Aktion mal macht und er wirkt ihn so, blickt runter. Ganz tolle Szenen, toller Pay-Per-View. Aber zu AJ zurück. AJ hat den Titel geholt, Gott sei Dank, gegen Jinder Mahal. Und wir hatten dann das Series-Match gegen Brock Lesnar. Und daran erinnere ich mich noch gut. Alle haben so gedacht, das wird so ein Squash, das wird schnell gehen, so wie Kofi Kingston dann glauben musste damals gegen Brock Lesnar. Nein. AJ hat eine andere Qualität, einen anderen Start. Auch wenn er dann den Pinfall eingesteckt hat am Ende. Brock Lesnar gegen AJ Styles war ein toller Kampf.
Das war ein sehr gutes Match, ja. Dann ging noch die Geschichte mit Mahal so ein bisschen weiter. Ne? Der hat aber relativ schnell aus dem Weg geräumt. Und dann haben wir so eine Triple-Threat-Fehde gehabt, im Prinzip mit AJ Styles und Kevin Owens und Sami Zayn, die mir damals gar nicht gefallen hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Wo auch dieses Handicap-Match beim Rumble gehabt haben, wo es auch um die Championship ging. Fand ich total quatschig.
Guten Handicap-Matches. Das ist einfach, das ist was für PlayStation. Oder so.
Selbst da macht es keinen Spaß. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann bei Fastlane haben wir diese Six-Pack-Challenge gehabt, wo er dann gegen Owens, Sami Zayn, John Cena, Baron Corbin und Dolph Ziggler verteidigt hat. Und dann sollte es ja ein großes Rumble-Match geben hier. Der alte Nemesis, der nämlich den Rumble gewonnen hat hier, Shinsuke Nakamura, hat seinen alten Weggefährten AJ Styles herausgefordert. Und wir alle so, New Japan, hört in den letzten Podcast rein. Also, das war so ein fantastisches Match zwischen den beiden. Und es wurde so gehypt, als das wird ein 5-Sterne-Ding, das wird eines der besten Matches dieses Jahres. Und dann hatten wir das. Und das war gar nicht so geil, sondern das war eher so ein, das war so okay, aber es war halt eben nichts, was die Namen wirklich rechtfertigen würde, oder?
Ernüchternd. Ich glaube, ernüchternd. Ja. Also es hat den Hype nicht überlebt. Also der Hype hat er nicht geliefert. Ich glaube auch. Ich glaube, die Erwartungen waren unglaublich. Auch ich war da so ein bisschen, wurde da voll gelabert. Ja, man kriegt ja den Hype ja dann doch irgendwie mit. Ne? Jetzt kommt das Beste. Die Nummer 1, Tokyo Dome, was weiß ich, Five-Star-Match. Und dann guckt man sich das so an. Ich bin auch nicht so, Nakamura hat für mich auch nicht so ganz funktioniert. Er hat schon mal so seine Phasen gehabt in der WWE. Aber ich habe das Gefühl, die Legende, der Mythos war größer dann als das Outcome, ja. Wie man so schnell, wie bei Dusty Rhodes manchmal. Ja, die Idee, das alles drumherum wird größer gemacht als dann das Ergebnis. Das Ergebnis ist leider dann eher ernüchternd. Und ich fand, dass die zwei nicht wirklich so abgeliefert haben und sogar eher enttäuschend sogar war, muss ich ehrlich sagen.
Und dann gab es ja die Post-Match-Attack von Shinsuke Nakamura. Und da ging das große Eierboxen ging dann los. Erst Nakamura gegen AJ Styles, dann später im Verlauf dann auch AJ Styles gegen Nakamura. Dann beide gegeneinander, was das Double Countout oder Double DQ oder was auch immer geführt hat. Also das letzte Match der beiden war, meine ich, ja bei Money in the Bank. Das war dieses Last Man Standing, das war gut. Aber die sind alle irgendwie nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Und ich kann dir bis heute nicht so genau sagen, warum. Weil die haben ja im späteren Verlauf noch bei Saturday Night's Main Event im letzten Jahr, und das war dieses Jahr sogar, haben die beiden noch ein sehr gutes Matchup geliefert. Aber das gar nicht funktioniert.
War das nicht dieser Heel-Turn für Nakamura?
Hier jetzt, ja.
Ja, und das war auch dieser Heel-Turn dann, wo er dann auf einmal so ein bisschen pseudomäßig reden wollte. Daran erinnere ich mich noch.
Ich weiß halt nur dieses Eierkloppen am laufenden Band. Immer schön, schön unten rein.
Ich merke es selber an mir. Ich war eher, nach der ersten Geschichte war ich schon enttäuscht und habe das eher mit Kritik danach noch verfolgt.
Aber was man sagen muss, vielleicht hier, auch wenn das jetzt nicht so der geilste Run bis hierhin gewesen ist, er war lange Champion. Das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Ein Jahr. Und hat ja dann auch nochmal, hat jetzt diverse Matches gegen Shinsuke Nakamura in dem Jahr bestritten, dann gegen Rusev, dann noch bei Extreme Rules. Auch das ist vielleicht nicht gerade die allergeilste Fehde, wenn man ehrlich ist. Dann ging es ja auch weiter mit Samoa Joe. Das war besser. Ich weiß noch, aber auch nicht so auf dem Niveau, wie man es erwartet hätte.
Weil ich habe damals, also Joe gegen Styles, da war ich gehabt. Ich wusste, das ist hier TNA 2005 bis 10, ne? Die zwei besten Performer eigentlich zu der Zeit. Joe, einen ganz interessanten WWE-Run insgesamt. Irgendwie immer viel verletzungsanfällig und irgendwie auch nicht abgeliefert irgendwie. Ja? Irgendwas hat dann doch gefehlt, was ich schade finde. Und das Match ist so eins, ja. Total gehypt, man wartet drauf und dann die beiden, die sich auch kennen, die auch privat sehr gut befreundet sind, liefern nicht ab.
Ja, was hier vielleicht interessant ist, weil wir das Privatleben ja von AJ Styles schon beleuchtet haben und speziell auch hier die Beziehung zu seiner Ehefrau Wendy, die hat ja hier auch eine kleine Rolle gespielt in dem SummerSlam-Match. Da gab es ja DQ. Und dann hat ja Joe auch hinterher Richtung Wendy hier sie irgendwie bedroht und gesagt, er wird der neue Daddy werden für die Kinder und so. Das hat man dann, wie ich finde, ganz okay gemacht, um hier ein bisschen Feuer reinzubringen. Es gab ja dann noch ein Rematch bei Hell in a Cell. Und ja, dann, das war ja so ein bisschen durcheinander, ne, wo, das war was ich dieses Ding, dass eigentlich hier AJ Styles quasi im Submission-Move aufgegeben hat, aber Joe gleichzeitig eingerollt hat und der Ref hat quasi nur den Einroller gezählt, aber nicht die Submission.
War das ja, nicht so ein genau Ding? Genau das war's. Das war so ein, wir saven jemanden, etc.
Ja, und dann ging, also die Fehde ging weiter auch da, ne, es waren alles solide Matches, aber nicht ganz auf dem Niveau, wie man es vielleicht auch hier erwartet hätte, ne. Wir haben die Matches dann noch gegen Joe bei Super Showdown gehabt, auch bei Crown Jewel nochmal, da sind wir dann schön in Saudi-Arabien gewesen. Und dann haben wir auch diese Einjahresmarke geknackt. Und kurz danach hat er dann auch den Belt wieder verloren, nämlich gegen Daniel Bryan. Und das müsste dann das müsste dann schon der neue Daniel Bryan gewesen sein, oder? Wenn ich mich nicht täusche. War das nicht der da?
Das war seine Rückkehr. Das war seine Rückkehr. Ne?
Als Heel, oder?
Als Heel. Und vielleicht auch da. Ich fand's nicht so stark.
Ach, das Match war damals schon gut zwischen den beiden. Das hat schon gepasst. Gut, aber jetzt aber auch nicht stark.
Ich weiß nicht, was du meinst. Weil ich hab andere Erwartungen an beide, ja. Es war gut, aber es war nicht stark.
Ja, okay.
Okay, oder?
Ja, ist okay. Und es, also man merkt jetzt so ein bisschen, Styles war jetzt lange Champion, hat aber da jetzt nicht so den ganz, ganz großen Punkt hinterlassen, sage ich mal. Und dann sind wir im Jahr 2019 und auch da merkt man, dass er so ein bisschen, ja, er ist halt noch da, aber nicht mehr die allergrößte Rolle. Also er ist ja dann in eine Fehde mit Randy Orton quasi gesteckt worden im weiteren Verlauf. Das ist vielleicht jetzt hier das, was man nochmal erwähnen sollte Richtung WrestleMania, oder?
Vielleicht, ja, man muss auch sagen, im Nachgang hat sich AJ so ein bisschen kritisch über diese Raw-Zeit vor allem dann auch getätigt und damals war Executive Producer Paul Heyman. Und AJ hat sich ein bisschen negativ über Paul Heyman damals geäußert, ja. Hat ihn als dazu erwähnt, dass er halt einen sehr schlechten Ruf hat. Jeder weiß ja, dass er der ECW alle angelogen hat. Das war für AJ ungewöhnlich, dass er mal so ein bisschen kritischer wird. Paul Heyman hat ja auch nicht immer einen guten Ruf. Und die Raw-Zeit damals war ja damals Eric Bischoff SmackDown, der hat ja nur 6 Monate durchgehalten, oder 4 sogar, glaube ich, waren es. Paul Heyman hat ein bisschen länger durchgehalten. Aber es war auch so eine, es war nicht so die, ich habe das Gefühl gehabt, es hat nicht mehr ganz gematcht. So. Irgendwie war so eine Phase, wo er so, der Höhepunkt war durch, es ging so leicht bergab.
Ja, also auch ich fand AJ Styles war immer noch ein schöner Farbtupfer hier innerhalb der Shows, aber er war nicht mehr ganz so im Mittelpunkt. Und auch das Match gegen Randy Orton war auch gut, ne? Also er hat dann noch immer seinen Style abgeliefert, aber er war nicht mehr ganz so frisch und nicht mehr ganz so unverbraucht, wie es halt gerade zu Beginn gewesen ist, ne? War er dann auch noch verletzt. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen ein Punkt gewesen ist. Das heißt, doch der Stil und vielleicht auch dieser Schedule, den WWE damals gehabt hat, dass das auch sehr anstrengend für ihn gewesen ist. Dass er diese Leistung vielleicht nicht jede Nacht abrufen konnte, wie als er frisch sozusagen bei WWE reingekommen ist und da Vollgas gegeben hat.
Ich würde ein Match noch erwähnen, 2019, weil da hat er nochmal gegen Kurt Angle bei SmackDown gekämpft. Daran erinnere ich mich noch gut. Und das war aber dann eher an Kurt Angle, der Kunde hat gemerkt, er kann da nicht mehr mithalten mit AJ.
Ja. Ja, wie gesagt, WrestleMania, Match gegen Randy Orton hat er gewonnen. Ja. Und dann nach dem Match gab es schon die Meldung, dass sich hier AJ Styles verletzt hat. Und es war tatsächlich so, dass er sich eine Hüftverletzung zugezogen hat, da erstmal eine gewisse Zeit ausgefallen ist, aber nicht allzu lange. Es gab dann den Shake-Up im April und dann wurde da eben wieder, es wurde einfach durchrotiert, wer jetzt als nächstes Seth Rollins herausfordern sollte. Ist ja einfach so. Und dann gab es Triple Threat Matches, dann gab es ein Mini-Turnier quasi und es gab bei Money in the Bank Rollins gegen AJ Styles und Styles hat da schon ein bisschen heelischer geworkt und hat sich dann im weiteren Verlauf eben wieder, ne, mit Gallows und Anderson zusammengetan. Und wir hatten wieder die Heel-Gruppierung vom Club, also diesmal der OC, nicht der Club. Bin ich auch
sehr
ehrlich.
Sehr kreativ.
Ja, das meine ich ja. Das war halt damals so, ach nee, nicht schon wieder. Ne? Wir wissen nicht, was wir mit AJ Styles als Heel anfangen sollen. Dann stellen wir ihm wieder seine beiden besten Kumpels hier an der Seite und ziehen die ganze Geschichte nochmal durch. Und dann ist er halt US-Champion geworden und so, ja.
Ja, die damals auch schon ein bisschen an ihrem Flair verloren hatten. Am Anfang kamen die schon irgendwie anders an. Ganz die Charaktere fand ich da sehr spannend. 2019 war nichts mehr.
Die hat sie halt damals gesehen gehabt, so, und dann war es aber auch gut. Weil die haben ja auch keine ernsthaften Fäden gehabt, so richtig. Also diese Gefährlichkeit, die sie in Japan ausgestrahlt haben, haben die in meinen Augen bei WWE nie ausgestrahlt. Ja. Die haben das nie transportieren können. Weil man da auch nie, die waren immer die Stooges von AJ Styles. Und klar waren die Champion und alles, aber nee.
Man muss Segmente kreieren, wo man Charaktere gegenüber andere Charaktere macht, die funktionieren, ja, die Gegenpol sind.
Ja. Deswegen, das hat
Wrestling Storytelling ist ganz einfach, ist wie eine Serie. Ganz einfach. Ich könnte stundenlang darüber schreiben.
Okay. Ein andermal. Wir sind noch bei der Karriere von AJ Styles. Wir haben dann eben, er wird wieder US-Champion gegen Ricochet. Auch das keine richtige Fehde, sondern es war einfach nur so, ja, hier nimm den Belt und dann lauf damit. Ne? Dann gab es da verschiedene Matches gegen Cedric Alexander, Humberto Carrillo. Dann haben wir hier dieses Triple Threat Match gehabt bei der Survivor Series damals. Das war ja damals diese interessante Series, wo wir quasi NXT und SmackDown und Raw gegeneinander gehabt haben. Und da haben wir auch ein Watch-Along zu. Irgendwie haben Chris und Kai und ich, meine ich, ja, haben wir irgendwann mal gemacht, weil sich ein Hörer gewünscht hat. Und hier gab es dann das Match zwischen AJ Styles, Roderick Strong und Shinsuke Nakamura. Das war auch hervorragend, muss man an der Stelle sagen. Das war richtig gut. So.
Vielleicht sollte ich mir das mal rewatchen. Vielleicht sollte ich mir, ja, weil auf dem ersten Moment ist mir jetzt nichts Positives da eingefallen. Ich weiß, dass es das gab, aber war Roderick Strong nicht dabei?
Doch, habe ich schon gesagt.
Ja.
Und Shinsuke Nakamura war dabei.
Ich habe es nicht mehr genau vor mir, diesen Kampf, aber interessant.
Vielleicht Roderick Strong war damals North American Champion und Shinsuke Nakamura war IC Champion.
Ah, ja, ja. Okay.
Naja. Aber es war halt auch so der Kampf um die goldene Ananas im Endeffekt. Da muss man ja an der Stelle auch sagen. Tags drauf oder mit ein paar Wochen, nee, tags drauf wirklich, dann nach dem Survivor Series verliert Styles sein Belt wieder an Rey Mysterio. Damit ist der Run auch wieder vorbei. Und wenn wir dann langsam Richtung 2020 gehen, dann beginnt so diese Zeit nicht nur der Pandemie, sondern es beginnt auch die Zeit mit der Fehde mit dem Undertaker. Und da hatten wir, das habe ich auch total vergessen, bei Elimination Chamber damals, ein Match zwischen Styles und Aleister Black. Und da hat der Undertaker eingegriffen. Das habe ich auch komplett verdrängt gehabt. Bin ich ganz ehrlich.
Das habe ich auch nicht. Ich habe noch die Segmente im Kopf, ne, wo die Leute noch in der Halle waren, wo AJ dann so ihn herausgefordert hat und sehr persönlich wurde. Aber das ist da bei Ding. Daran erinnere ich mich nicht mehr an die Chamber. Aber ich muss auch sagen, klar, das Jahr 2020 mit der Pandemic, das war sowieso dann ein ganz schwieriges Jahr, glaube ich, insgesamt. Da gibt es wenig Momente, an die ich mich erinnere. Ich erinnere mich mehr an Roman Reigns, wie er da sitzt Ende des Jahres und dann die Kamera nach rechts schwingt. Natürlich ein paar Matches auch, aber...
Ja, also das hier, Aleister Black gegen AJ Styles, war noch mit Publikum, muss man dazu sagen. Aber natürlich, wenn man dann Richtung WrestleMania gehen und das Boneyard-Match, das war dann natürlich ohne Zuschauer. Es ist eine komische Zeit. Also auch da so, was so meine Erinnerung an diese Zeit angeht, da fallen mir so ein paar Sachen ein, aber sehr emotionslos insgesamt, weil man da auch wirklich mit kopfmäßig natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt gewesen ist als mit Wrestling. Ne? Aber ja, ich sag mal immer noch, das Boneyard-Match war fantastisch bei WrestleMania 36.
Absolut. Also ich fand auch das andere, Firefall, fand ich auch gut, aber Boneyard-Match fand ich wie so ein Hollywood-Film.
Firefly, nicht Firefall.
Ja, Firefly, sorry.
Firefly Funhouse-Match damals mit Bray Wyatt und John Cena.
Ja. Mit dem NWO-Entrance, dem Heel-Turn von Cena. Dem besseren Heel-Turn vielleicht. Ich fand aber AJ gegen Taker war für mich das Highlight dieser Two Days of WrestleMania. Boneyard, es war eine Horror-Film-Story. Tolle Szenen, Sequenzen dabei, vor allem wo AJ und dann dahinter der Undertaker kommt. Und das war auch ein würdiger Abschluss für den Undertaker, spricht aber auch, dass AJ Styles nochmal mit ihm, dass er mit ihm geworkt hat. Undertaker ist die größte WWE-Legende oder einer der größten WWE-Legenden. Und er hat sein letztes Match mit AJ Styles gehabt. Und ich finde Cinematic Matches auch gut, weil ich finde, das ist ein Teil, wo Wrestling halt mehr so eine TV-Show wird. Und das kann man von Zeit zu Zeit schon anwenden. Damit hat ja Broken Matt Hardy angefangen, was grandios war. Und die WWE hat es auf ihre Art gemacht. Ich würde mir wünschen, dass sie das wieder von Zeit zu Zeit bringen, wenn es halt passt zu den Gimmicks und zu der Storyline. Und ich finde, hier hat man das aus dem Schlechten halt was sehr Gutes gemacht. Und das ist das Einzige mit dem anderen, was ich eigentlich von WrestleMania 20 wirklich anschaue. WrestleMania 2020.
Ja, 36.
36 war es, genau. Der Rest.
Ja. Und also deswegen ist es halt
Orton gegen Edge gucke ich mir nicht an.
Ja. Also auf jeden Fall, das ist heute noch anschaubar, muss man dazu sagen. Ne? Auch weil es vielleicht so ein bisschen aus diesem Pandemic-Kosmos so ein bisschen rausgegangen ist, eben weil es so ein Cinematic-Match gewesen ist, was wirklich hochgradig unterhaltsam gewesen ist. Und dann geht es halt eben weiter, Money in the Bank, da war er eben mit im Match dabei. Da erinnere ich mich noch, waren nicht Styles und Daniel Bryan die beiden, die sich da in Vince McMahons Office geprügelt haben? Und dann hat man erstmal gesehen, dass da so ein gewaltiger T-Rex-Schädel an der Wand hängt, im Büro von Vince McMahon. Und der sie dann rausgeschickt hat, so, get out of here! Und die beiden dann so ganz kleinlaut einfach aufhören, sich zu prügeln und rausgehen, so mit zusammengekniffenem Schwanz.
Ja. Aber ich fand es damals gut. Ich fand es toll. Es war gut produziert.
Das war witzig.
Insgesamt Money in the Bank war gut produziert.
Es war das, wo du unten angefangen hast und ich bin oben bin. Aufs Gebäude.
Genau. Auch das diverse,
Ich war gerade, wo diverse Todesopfer zu beklagen gewesen sind, die irgendwie vom Dings runtergeworfen worden sind, vom Dach runtergeworfen worden sind.
Ich kann mich erinnern, dass Dana Brooke hat doch auch irgendeine Rolle da noch gespielt in dem Office irgendwo bei dem Female Match. Oh, wie sie Dana Brooke? Irgendwas war da, weil Stephanie hat sie, glaube ich, irgendwas war da. War auch irgendeine Storyline. Müsste man sich nochmal angucken. Aber war ein guter Pay-Per-View und es war ein cooler Spot mit AJ und Daniel Bryan und Mr. McMahon.
Genau. Dann ging es hier in das IC Championship Tournament, wo er dann in der ersten Runde Shinsuke Nakamura besiegt hat, dann Freilos bekommen hat, weil Elias nicht antreten konnte. Und dann hat er eben Daniel Bryan hier im Finale besiegt und ist dann IC-Champion geworden. Auch das wichtig, allein wenn man sich so die Checkliste mit den Belts und Titeln so ein bisschen anschaut bei dem AJ Styles. Aber man muss hier sagen, Saladin, das waren halt nicht die Zeiten der großen Geschichten, sondern da sind halt so Sachen passiert, es ist ein Titel gewechselt, es gab sehr viel 0815, aber es war nicht wirklich was, wo man jetzt gesagt hätte, ach krass, was für fantastische Geschichten werden hier erzählt und wie krass verändert sich jetzt von mir auch in AJ Styles, sondern der war halt irgendwie immer derselbe eigentlich.
Ja, man muss sagen, natürlich die Crowd war nicht da, ne, das muss man auch immer dazu sagen, aber ich finde eigentlich gerade da hätte man noch mehr auf TV-Show gehen können, also wie eine Serie richtig produzieren können, wie Lucha Underground vielleicht so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz, aber so in die Richtung. Und in der Zeit, was da so ablief, es sind große Namen eigentlich, auch gute Kämpfe, er hat dann auch gegen Jeff Hardy den Titel verloren und so weiter, aber denken wir wirklich daran zurück?
Nicht so richtig, ne? Es gab auch noch so ein Leitermatch bei Clash of Champions damals gegen Jeff Hardy und Sami Zayn, wo es dann eben auch um die Championship gab. Da, wenn ich das lese, habe ich Erinnerungen, dass ich das damals gut fand, aber ich habe keine Bilder dazu im Kopf. Und das schiebe ich jetzt auch einfach auf die Pandemic einfach mal an der Stelle, weil ich normalerweise einfach ein exorbitant gutes Wrestling-Gedächtnis habe, aber daran habe ich fast keine Erinnerung. Was ich dann wiederum ganz nett fand, war, also Styles ist dann wieder rüber gedraftet worden zu Raw, ne, als ob das eh eine Rolle spielen würde, aber ist egal. Er hat dann ja einen neuen Bodyguard bekommen, Omos. Und das ist vielleicht was wir noch mal kurz beleuchten sollten. Ne? Also diese neue Beziehung der beiden sozusagen. Und ich muss sagen, ich mochte das, wie die beiden miteinander gearbeitet haben. Ich fand die irgendwie so in ihrer Optik unterhaltsam und auch die Art und Weise, wie dann irgendwie Omos mit ihm interagiert hat und AJ Styles wieder zurück. Irgendwie hatten die eine ganz gute Chemie zusammen, finde ich.
Ich fand auch, dass es eigentlich insgesamt in Ordnung war. Ich war nicht der größte Fan von den beiden, aber ich fand es in Ordnung. Es war ein bisschen so Shawn, Kevin Nash. Und Kevin Nash war ja so ein bisschen auch der Mentor so, oder hat ihn ein paar Mal beim TPC damals besucht, Omos. Beide sind ja riesig, obwohl Omos ja noch ein Tick größer ist. Und ich finde, er war wieder da interessant, fand ich. Ich fand so die Wochen oder Monate davor fand ich AJ ein bisschen langweilig fast schon für seine Verhältnisse. Und da war er mal wieder da, präsenter und konnte auch mal jemand anderen langsam aufbauen. Weiß ich meine, jemanden, der von ihm auch profitiert. Und das sind auch Gegensätze, die sich halt anziehen. Und das ist immer gutes Storytelling in der Regel.
Das hat er ja auch in Interviews gesagt, ne? Weil natürlich viele haben gefragt, hat sich das nicht gestört, ne, dass du diesen Rookie, auch wenn Omos natürlich, der war der Ninja, dürfen wir nicht vergessen. Aber der war halt ein Rookie und der ist bis heute eigentlich auch noch ein Rookie. Ne? Der hat ja nicht viele Matches bestritten im Endeffekt.
Ja.
Und ist eher so eine Attraktion eigentlich, die man ja immer mal wieder so reinwirft. Aber er hat gesagt, dass ihm das eigentlich nie gestört hat, dass er hier mit dem zusammengearbeitet hätte, weil er sich eher gedacht hat, vielleicht kann ich dem ja helfen, dass er quasi größer wird im Ansehen sozusagen, dass er lernen kann. Also er hat hier schon so diese Mentorrolle eingenommen und hat sich da wirklich bemüht, dass mit den beiden da was funktioniert. Und das hat man ja, ich finde, auch ganz ordentlich geschafft. Ich meine, die beiden sind später im Verlauf noch Tag-Team-Champions geworden. Ich mochte das. Ich fand das in Ordnung. Aber auch das natürlich jetzt nichts, ne? Nichts absolut Herausragendes, sondern es war nett, so sage ich mal.
Das Einzige, was bleibt, er ist dann durch den Tag-Team-Titel, den sie ja gewonnen haben, haben sie den Grand Slam, er ist Grand Slam-Champion geworden. Das hat er bei der TNA auch lange gehabt und jetzt ist es bei der WWE auch geworden, aber Ich weiß nicht, ob man bei den Best-of-Momenten von AJ das nochmal erwähnen wird, aber ich fand trotzdem, er hatte ja mit Tomko in TNA auch so eine Geschichte. Tomko war auch nicht so erfahren, wie man denkt, war auch sehr wenig, aber es hat auch gut gematcht, finde ich. Er hat irgendwie profitiert. AJ ist einer, der kann das und manchmal ist das ja so, man nimmt ja jemanden auch in die Hand, ein Tag-Team soll ja auch manchmal die Schwächen kaschieren oder jemand soll auch ein bisschen lernen. Das war die Phase, wo er und er war der Lehrer.
Im. Und an dem Status war er mittlerweile da auch einfach, weil er da ja auch schon nicht mehr der aller Jüngste gewesen ist. Wir sind jetzt ja im Jahr 2021. AJ Styles ist 77 geboren, das heißt, er ist da auch schon 43, 44 Jahre gewesen und hat auch vor allem viele, viele Wrestling-Jahre auf dem Buckel. Das gehört ja auch dazu. Und man kann hier eben auch so ein bisschen, man kann auch einfach gut damit spielen, ne? Wenn du so einen großen Mann an deiner Seite hast, ne? Gerade wenn du nicht so groß bist wie ein AJ Styles, da kannst du dann eben auch so ein paar Comedy, du bist halt der Chicken Shit Heel, der sich da seinen riesengroßen Bodyguard versteckt und so. Hat ganz gut gepasst.
Besser geht's nicht und ich glaube, wir brauchen ja auch im Business mehr Manager und auch mehr Bodyguards wieder.
Ja. Genau, so, genau, das Tag Team Title Match war bei WrestleMania 37 gegen The New Day, das haben sie gewonnen. Davor noch bei Survivor Series hat er eben dann noch hier sein Team, also Team Raw, angeführt. Auch die Namen, ich lieb das ja manchmal einfach so durch die Namen durchzugehen. Das Team Raw bestand damals aus AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman und Riddle. Und Team SmackDown bestand damals aus Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins und Otis. Ich lasse es einfach mal so stehen.
Ich glaube, dazu muss man eigentlich nichts sagen.
War Otis da noch Mr. Money in the Bank? Ich glaube, ja, ne?
Ja, er hat ihn während der Pandemic. Wer war die blonde Female Talent, auf die er so stand?
Das war nicht Lana, wie heißt sie denn? Von Mandy Carmella, Rose. Mandy Rose. Das war Mandy Rose, ja.
Aus der hätte mehr werden können.
Ich glaube, die verdient heute genug. Aber nein.
Das habe ich auch mitbekommen. Aber das war auch eine nette Side-Story, ne?
Ja, ich mochte die Geschichte. Das war eine tolle Love-Story, die beiden da erzählt haben. Dann eben auch mit dem Abschluss bei WrestleMania. Das war wirklich nett. Das war was
Gegensätze ziehen sich an.
Eben. So, machen wir jetzt hier an der Stelle weiter. Weil man merkt schon, es franzt hier so ein bisschen aus. Ne? Es sind nicht mehr so die ganz großen Stories, es sind die ganz großen Highlights. Und eigentlich, ja, ist es jetzt hier auch schon, das Jahr endet dann quasi damit, ne? Wir verlieren die Titel an RK-Bro beim SummerSlam und bei Crown Jewel holen sie sich nicht den Belt zurück und irgendwann zerbricht halt diese Verbindung mit Omis und AJ Styles und AJ Styles wird wieder zum Babyface und dann sind wir schon im Jahr 2022 hier angekommen. Und auch da ist jetzt nicht die große Geschichte, ne? Also beim Rumble wird er von Madcap Moss eliminiert. Hey, Madcap Moss, hey, warum nicht?
Wer kennt ihr nicht?
Beim Elimination Chamber, das war damals das Ding, wo Brock Lesnar dabei gewesen ist, wenn man sich daran erinnern. Da ist er von Brock Lesnar eliminiert worden, surprise. Und bei WrestleMania 38 gab es dann diese Geschichte mit Edge, wo er die Herausforderung von Edge angenommen hat. Und danach ist er quasi in die Gefilde des damaligen Judgment Day abgedriftet, den Edge ja gegründet hat, das darf man nicht vergessen, dass das ursprünglich mal da anfing. Also wir haben es jetzt 2026. Der Judgment Day ist immer noch da und er wurde von Edge gegründet. Aber der war damals ja noch so ein okkultes Ding, wenn man sich daran noch erinnert. Nur so mit Superpowers und so und Licht an, Licht aus und Feuer und keine Ahnung was.
Es war noch so am Ende so der Pandemic war das so, kam das so. Und Edge oder Adam Copeland, der ja heute gar nicht mehr bei der WWE ist, hat das damals angefangen. So, man erwähnt das ja fast nie, dass diese legendäre Faction da angefangen hat, die heute von Dominic Mysterio angeführt wird.
Ja, aber das war damals, war das richtig scheiße, muss man hier an der Stelle mal sagen. Man hat dann irgendwann diesen Bogen bekommen, dass es dann eine normale Fraktion gewesen ist. Aber am Anfang war das ja so eine, wie gesagt, so eine düstere Gothic-Geschichte mit
Pseudo-Gangrel-Brut. So.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, dann hat sich auch hier AJ Styles dann noch Leute dazu geholt, dann hat er Finn Balor noch mit dazu geholt und auch Liv Morgan und dann gab es ja auch das Match mit Edge und Damian Priest, der dann auch auf die Seite geturnt ist, genauso wie Rhea Ripley, die auch auf die Seite geturnt ist. Ja, nee.
Da war auch der Fokus war auch gar nicht auf AJ so wie. Das war schon auf dieser Faction. Ja. Also AJ war so dabei.
Der frühe Judgment, der war richtig kacke.
Das kann ich ja nicht. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe das auch lange ignoriert, ne? Das ist das witzig. Ich habe es auch lange ignoriert. Ist das so Step by Step ist das bei mir populärer geworden. Ich habe es lange eher ignoriert, weil ich das einfach komisch und peinlich auch fand, so ein bisschen. Ich habe nicht ganz verstanden, was das soll. Es gab auch kein Gegenfaction, weißt du? Oder Gegencharaktere zu diesen Charakteren.
Forget it. Was vielleicht hier noch erwähnenswert ist, dass AJ Styles dann auch mal bei Slammiversary damals, also jetzt erstmal noch nicht in Persona aufgetaucht ist, sondern zumindest in Form einer Videobotschaft zum 20-jährigen Jubiläum, ne, von Impact. Nur so als, ja,
damals
als kleiner Verweis. Genau, damals, aber so als kleiner Verweis, ne. Und dann haben wir ganz viel so Kleinkropfzeug an Fäden gehabt, ne, mit The Miz hatten wir was und im weiteren Verlauf dann auch um die US Championship. Lashley hat man dann eben auch nochmal um die US Championship gehabt. Dann ging es weiter mit dem Judgment Day. Dann haben wir so einen fingierten Beitritt von AJ Styles zum Judgment Day gehabt. Und was macht man dann? Man bringt Gallows und Anderson wieder zurück. Haben wir auch noch nicht gehabt. Das ist jetzt das dritte Mal, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Das war das dritte Mal leider. Und ich denke immer nur an die ersten. Ich denke nie an die anderen zwei.
Hat sie gegeben.
Ja, aber es ist traurig.
Ja, ich weiß. Ne? Weil dann ja Finn Bella auch zum Judgment Day geturnt ist. Und dann gab es Styles gegen Bella nochmal, weil das sind ja alte Freunde und so. Und dann gibt es den OC nochmal gegen den Judgment Day. Und ja, dann hat er sich auch noch verletzt.
Jobben nach dem Jobben vielleicht, ja.
Ja, ne? Da ist sich mal verletzt. Ein gebrochener Knöchel und ist erstmal längere Zeit ausgefallen. Und war dann quasi erst im Jahr 2023 wieder da. Und hat sich dann hier in das Turnier um die neue World Heavyweight Championship eingereiht. Hat Edge und Rey Mysterio im ersten Triple Threat Match besiegt. Dann nochmal Bobby Lashley. Dann gegen Bobby Lashley, und weil der auch noch ein Triple Threat Match gewonnen hatte. Und dann bei Night of Champions gab es dann Rollins gegen Styles. Und wer hat gewonnen? Es war natürlich Rollins. Also, und dann gab es auch eine ganz kurze Geschichte mit Karrion Kross, der später nochmal eine Rolle spielen sollte. Aber ich finde, was man jetzt hier merkt, der Fokus ist halt gar nicht mehr auf einem AJ Styles. Der wird eigentlich zu dieser Zeit nur noch und allerhöchstens zum Aufbauen von jüngeren Leuten hier verwendet, oder?
Vor allem die Segmente sind alle, also da gibt es ja nicht mal richtigen Aufbau manchmal, kann ich mich erinnern, ja. Es gab die Matches, leg dich hin, ciao. Und das war ja für ihn jetzt jemand, der schon. Wir haben gesagt, er war der beste Performer im ganzen Wrestling-Business 2016, 2017. Und ein paar Jahre danach ist er so, ja, er baut jetzt irgendwelche Leute auf, aus denen alle auch nichts geworden ist zum Teil. Schade, muss man sagen. Aber war eine Phase, wie man so sagt, war eine Rezession. Ja, er ist fast da gar nicht mehr rausgekommen. Es gab gar keinen Aufschwung.
Ja, also wie gesagt, es war hier nicht mehr viel. Er ist ja noch in die Bloodline-Fehde mit reingeworfen worden. Ich springe jetzt einfach ein bisschen, weil es alles nicht spannend ist und weil es wirklich so 2024, wie gesagt, in der Bloodline-Fehde und ist ja dann im weiteren Verlauf auch mit einem LA Knight quasi aneinander geraten, gegen den ja dann er ja auch im weiteren Verlauf hier geturnt ist. Und dann hatten wir auch das Match der beiden bei WrestleMania XL, was halt, ich würde es mal in die Kategorie solides Midcard-Match stecken, Saladin, oder?
Ja.
Aber mehr halt nicht.
Mehr nicht, und seine WrestleMania-Bilanz, über die könnte man am Ende nochmal reden.
Ja, die war eher so mittel.
Ja. Leider.
Ja. Vielleicht, was man hier sagen muss, vielleicht nochmal diese Fehde mit Cody Rhodes, die dann daran anschloss 2024, die war wiederum was sehr, sehr Gutes. Weil erstmal haben wir ja dieses Match bekommen der beiden bei Backlash France, wo wir geile Chance bekommen haben. Ne?
Ja.
Kannst du nicht mal nachsingen, leider. Ich überlege gerade, wie es geht, aber la, phänomenal oder sowas in der Richtung. Das war richtig cool. Und ich habe ja Verwandtschaft quasi aus Frankreich, ich habe dir das mal vorgespielt und die so, oh, das ist doch dieses Lied, was hier die ganze Zeit drauf und runter läuft, ne? was sie da singen. Und ich wusste natürlich nichts von Backlash France. Aber das war ein Five-Star-Match bei WWE. Das war richtig gut. Und danach hat man ja mal wieder damit gespielt, dass AJ Styles so langsam Richtung Sonnenuntergang reitet und dann hat er hier quasi ja, so getan, als würde er zurücktreten, nur um dann Cody Rhodes zu attackieren und der sich ja dann wieder auf seine Seite geschlagen hat und dachte, ja, du machst das, du schaffst das schon, du bist doch nicht beim alten Eisen. Und was macht man dann? Man bringt wieder Gallows und Anderson zurück. Zum vierten Mal mittlerweile in dieser Geschichte.
Wahrscheinlich war es der einzige Grund, warum die überhaupt noch unter Vertrag waren. Zu der Zeit, muss man leider sagen.
Ja. Also, wie gesagt, die Matches zwischen Rhodes und AJ Styles, die waren richtig gut, die Fehde war auch gut.
Ne? Also, das ist schon einer seiner letzten großen Highlights, muss man schon sagen. Und die haben da abgeliefert, das kann man nochmal den Leuten empfehlen. Vielleicht können wir es mal rewatchen, Match of the Week oder sowas.
Also wir haben zu Backlash damals, hatten wir, glaube ich, sogar einen Watch-Along gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Müsste auf YouTube-Kanal noch sein und auf Patreon Steady auf jeden Fall auch.
Dann empfehlen kostenlos. Wir das mal.
Genau. Also da die Matches kann man sich alle super gut anschauen. Also das mit Cody hat er eine tolle Chemie gehabt und hat aber natürlich ja klar verloren, die ganze Geschichte. Ne? Das muss man ja auch an der Stelle sagen. Klar gab es dann die Beatdowns gegen Cody, aber die Matches an sich hat er verloren.
Aber es war gut, dass er mal wieder im Title Picture
war. Ja.
Er war ja davor nirgendwo, ja. Und endlich war er mal wieder auf einem anderen Level.
Auch, dass er mal wieder so ein Segment bekommen hat, wo man gesagt hat, ach, guck mal, hier, der AJ Styles, der kann ja noch ein bisschen mehr, ne? Weil Cody war ja so gönnerhaft hier in der ganzen Geschichte, ne? So ein bisschen ähnlich wie gegen Kevin Owens, wo ihm das Title-Match erst anberaumt hat und danach der Turn und so. Also deswegen, das hat schon ganz gut funktioniert, muss man sagen. Matches waren top, deswegen da nochmal aus der späten Karriere als AJ Styles nochmal eine ganz klare Empfehlung. Dann war er ja auch nochmal bei Noah, ne? Auch da in diesen ganzen Kooperationen hat er ja gegen Naomi Shimura Fuji gecatcht. Das war okay. Und ist dann wieder zurückgekommen im Oktober und hat sich ja dann mit Carmelo Hayes angelegt und hat sich ja da eine schwere, das war auch Knöchelverletzung, oder? Nee, Mittelfuß, ja. Ne? Dieser Lisfranc oder sonst irgendwas.
War es nicht so, dass das Match gestoppt wurde? Das war
eine eklige
Geschichte. Ja. Aber sein Körper hat auch schon Signale gegeben. Ne? Er war schon ein Jahr davor auch mal kurz verletzt. Mit diesem Style, den er da geprägt hat und gemacht hat, er hat ein bisschen weniger gemacht als davor. Aber der Körper zeigt die Signale. Wrestling ist nicht was für Leute, die Ende 40 sind, besonders nicht in diesem Style.
Ja.
Andere brauchen dann 5 Monate Urlaub oder so.
Er hat ja auch gesagt, irgendwie, dass er, also nicht nur Probleme, also wir haben einen Knöchelbruch gehabt, dann hier dieser Mittelfußverletzung quasi. Aber er hat ja auch immer wieder gesagt, dass er Rückenprobleme hat und Hüftprobleme und dass er da auch wirklich lange braucht, um sich von großen Matches zu erholen. Ja, deswegen war ja schon so ab Ende 2024, Anfang 2025, war schon klar, dass er irgendwann aufhören würde. Es wurde auch immer wieder in Interviews drauf angesprochen und er hat schon gesagt, ja, vielleicht noch ein Jahr, wenn es hochkommt oder so. Ne, ich will jetzt langsam, es geht halt einfach nicht mehr. Genau. Und dann ist er ja quasi längere Zeit ausgefallen, wie gesagt, mit dieser Fußverletzung und ist dann im Februar 2025 wieder zurückgekommen. Also knapp 4 Monate, 5 Monate danach. Und ja, war dann hier eben mit dabei beim Rumble, ist da aber rausgeworfen worden durch Logan Paul. Und bei WrestleMania 41 haben wir das Match zwischen den beiden bekommen. Und auch da haben wir damals gesagt, ja gut, ne? Macht Sinn, weil der Styles, der kann den Logan Paul nochmal aufbauen, das tut ihm gut. So, auch mit einem jemand wie AJ Styles zu worken. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass es hier auch mal so eine kleine Geschichte gab mit Karrion Kross noch. So. Der versucht hat, Styles auf die dunkle Seite zu ziehen.
Genau, aber es nicht geschafft hat, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau. Deswegen hat er auch verloren. Der Trottel.
Ja, genau. Deswegen hat er. Ich glaube, es gab danach ein anderes großes Highlight. Seine WrestleMania-Niederlagen sind ja schon traurig. Aber jetzt ist es mir nochmal sehr klar geworden, wenn wir das so die Karriere durchbesprechen. Er hatte dann im Juli bei TNA Slammiversary, das war die 21. TNA Slammiversary, seinen ersten Auftritt nach 11 Jahren bei TNA. Ich weiß noch, ich habe den Pay-Per-View nur wegen ihm auch angeguckt. Auf einmal kam seine Musik, er kam rein. Das Segment ist jetzt gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Aber dass er da war, war schon was ganz Besonderes. So sehr ich ihn inzwischen schon mit der WWE verbunden habe, war er für mich im Herzen immer noch TNA. Und als die alte Musik vor allem kam, die ich immer besser fand als das neue Theme, obwohl es jetzt nicht schlecht ist, war das für mich, ich fand es einen sehr besonderen Moment. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Es war auch in Ordnung, die Crowd war gar nicht so schlecht eigentlich. Gerade für TNA-Verhältnisse von früher. Sehr interessant, heute haben sie bessere Crowds als früher. Wird da bei Anthem, die neuen Eigentümer, wird da schon gute Arbeit gemacht. Es gibt eine gute Partnerschaft mit der WWE. Auch die Hardy Boys sind dort. Also man kann sich das, da ist Dolph Ziggler mit seinem Nick Nemeth und seinem Bruder und so. Es ist in Ordnung. Es ist nichts, wo ich sage, guck das jede Woche an. Aber es ist in Ordnung. Es war schön, AJ da wiederzusehen. Und diese Partnerschaft hat es möglich gemacht.
Ja, also das war schon ein cooler Moment. Also was das bedeutet, das kann man gut an einem Leon Slater sehen, der ja hier im Ring stand als neuer X-Division-Champion und der das nicht wusste. Und der ist einmal ausgerastet, als da sein Kindheitsheld AJ Styles sozusagen rauskam, um ihn hier zu beglückwünschen sozusagen. Das war schon was ganz Besonderes. Also
get ready to fly.
Ja, deswegen, also das muss man ja ganz klar sagen. Also allein für den hat sich da an der Stelle gelohnt. Ja.
Und die TNA-Crowd kannte ihn noch nach 11 Jahren.
Ja, das stimmt. Danach ging es in eine kleine Fehde mit Dominic Mysterio, wo wir gesagt haben, ja, so Übergangsfehde. Aber die beiden hatten ein richtig gutes Match, was wir hier gehabt haben, unter anderem beim SummerSlam, oder? Also
Highlight.
Dieses Eddie Guerrero, also beide als Eddie Guerrero mehr oder weniger unterwegs und die sich gegenseitig betrogen haben. Nach zwei war es, Entschuldigung. Aber das war richtig gut. Also es war Character Work, Nonplusultra von beiden und dadurch war es extrem spannend und lustig.
Extrem lustig und ist eine der wenigen Sachen, die ich vom SummerSlam nochmal anschauen würde.
Ja.
Weil einfach beide unglaublich entertained haben, ja. Und genau das möchte ich. Genau das möchte ich von diesen zweien, ja. Beide Styles kann jetzt nicht mehr ein Match wie 2005 oder 2010 machen. Und trotzdem kann man sehen, wenn man den richtigen Gegner hat, ein junges Talent, von dem man auch noch in 10 Jahren viel hören wird, nicht so wie die anderen, die wir vorhin erwähnt haben wahrscheinlich, und AJ. Tolles Match, tolles Hin und Her, das Publikum war total drin und vielleicht sollten wir das nochmal Match of the Week machen.
Alter, jetzt auf.
Nein, aber ich empfehle es den Leuten nochmal, den Pay-Per-View anzuschauen.
Also
den PLE anzuschauen.
Hört euch auf jeden Fall da auch nochmal vielleicht die Review an oder so. Gerade so der SummerSlam, gerade nach 2, war sehr, sehr gut. Also wir hatten dieses Triple Threat Match zwischen den Frauen mit Naomi, Rhea Ripley und Io Sky. Wir hatten dieses Leiter Match, was richtig spaßig gewesen ist. Dominik gegen AJ und auch der Street Fight mit Cody und John Cena, der war richtig gut. Deswegen nach 2 vom SummerSlam war gut. Nach 1 war so, aber nach 2 war stark.
Und John Cena wieder Face.
Ja, genau das.
Nach seinem tollen Heel Run.
Ja, das hat nicht so funktioniert. Aber man hat hier dann eben schon sehr deutlich darüber gesprochen, wie lang wird AJ Styles denn noch wresteln? Wie lang geht das noch bei WWE? Ja. Ich weiß auch, dass damals immer wieder die Gerüchte aufkamen, dass er nochmal nach Ablauf seines Vertrages zu AEW wechseln würde. Habe ich damals gedacht, so, nee, wird nicht passieren. Aber was wir dann auch noch bekommen haben, wenn wir gerade so jemanden nennen wie einen John Cena, da haben wir ja noch bei Crown Jewel dieses Match zwischen John Cena und AJ Styles gehabt und das war auch absolut fantastisch. Das muss man ja mal an der Stelle sagen. Von beiden natürlich an der Stelle.
Von beiden, es fing schon ganz witzig an. John Cena hatte ja so das Announcement, so die Beschreibung von AJ Styles aufgeschrieben. Ja, the face runs the place, hat die ganzen Catchphrases ausgenommen. Und es war erstmal ein ganz toller Moment. Die Crowd war ja schon total in. Und dann haben die beiden aber auch nochmal richtig abgeliefert. Ja, es ging natürlich hin und her. Auch die Finishers etc. Aber ich muss sagen, das war zwei unglaubliche Performer. Wir wussten ja auch, bei Cena geht es ja auch zu Ende.
Ja.
Und ich habe das einfach sehr genossen. Und ich muss auch sagen, es ist in der Regel für mich, dass in der Neuzeit es Leute schaffen, nochmal in meine Favorite Matches zu kommen, ja. Die ich nicht sofort vergesse, ist ganz wenig schwer. Aber die zwei schaffen es einfach.
Da waren ja auch so viele Referenzen drin an alte Weggefährten und so, ne? An Chris Daniels und so weiter und so fort. Ich habe das geliebt einfach, kannst du nicht anders sagen.
Das war ein Masterpiece. Das war wirklich eine Kunst, wie man das alles schön ineinander gebaut hat, ja, diese Referenzen. Ganz toll.
Ja, deswegen. Und dann vielleicht nochmal so als letzte Ehre hier, dass er dann nochmal an der Seite von Dragon Lee nochmal Tag Team Champion geworden ist gegen seinen alten Weggefährten hier, gegen Finn Balor und JD McDonagh vom Judgment Day, haben wir im späteren Verlauf gegen die Usos verloren. Ja, wie gesagt, er war dann auch nochmal hier bei TNA Impact nochmal zu Gast. Wir hatten nochmal das wahrscheinlich beste Match von Styles und Nakamura gegeneinander hier auf den letzten Metern seiner Karriere bei Saturday Night's Main Event. Ja. Soweit würde ich einfach mal gehen. Und auch das Match gegen CM Punk war ordentlich, aber das ist ja dann durch Eingreifen von Finn Balor hier beendet worden. Das war auch gut, aber nicht so gut wie die anderen Matches, die er davor bestritten hat bei Raw. Und dann sind wir in diese Geschichte mit Gunther gegangen. Und das war quasi was wir hier ja in Deutschland sozusagen miterlebt haben. Das war ja bei der Raw-Episode hier in Deutschland. In Düsseldorf ist das ja aufgebaut worden, wo Gunther quasi aufgegeben hat, aber der Referee es nicht gesehen hat. Und da gab es Low-Blow-Powerbomb am Ende. So, und dann war das erste Match gelaufen und dann ging es ja darum, ja, hier eine Styles wollte ein Rematch haben. Gunther hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann hat Styles quasi seine Karriere aufs Spiel gesetzt und infolgedessen ja, gab es dann das Retirement-Match beim Royal Rumble. Und ich weiß auch, was wir da rumgesponnen haben. So, nee, das kann es nicht sein. Royal Rumble in Saudi-Arabien, du hast ja auch das passende Hintergrund da bei dir. Da wird er nicht retiren, das wird es nicht sein. Der wird garantiert nochmal catchen. Ja, ne? Ist dann doch ein bisschen anders gekommen.
Also, du hattest ja den TNA Impact im Moment noch erwähnt, dass er das besucht hat. Das war ja, die Stipulation war bekannt und dann ist er bei Impact aufgetaucht. Und da war mir klar, wenn AJ auf einmal völlig random zu TNA Impact nochmal einen Auftritt bekommt, das Match wird er nicht überleben. Das war für mich das Signal, weil es auch gepasst hat. Es war dieser Full-Circle-Moment mit 10 Jahren. Gunther hatte gerade Cena in Rente geschickt. Es passt genau, dass er jetzt dann auch AJ in Rente schickt. Genau, das würden auch beide wollen. Ja, beide sind ja schon sehr businessorientiert. Sind ja keine also AJ ist kein großer Backstage-Politiker. Bei Cena lasse ich das jetzt mal so stehen. Und ich finde, die Fehde war auch gut. Ich muss sagen, das Punk-Match hat mir sehr gefallen, was er nochmal abgeliefert hat. Und ich war beim Rumble. Ich persönlich war schon relativ safe, dass er verlieren wird. Dann hatten wir einen tollen Kampf, finde ich, auch nochmal. Und dann kam der Pinfall. Ich habe es emotional begleitet. Ich habe schon jetzt, mir war klar, der AJ wird jetzt nicht noch eine, so wie Brock Lesnar oder Ric Flair oder so andere da, die immer wieder zurückkommen und sich lächerlich machen. Sondern für mich war klar, ja, ist das. Und für mich war klar, AJ hört auf. Das passt jetzt 10 Jahre WWE-Run nochmal. Er hatte davor das Interview mit Chris Van irgendwas gegeben.
Chris Van Fleet.
Ja, genau, wo auch schon sehr spezifisch auf dieses Karriereende nochmal gesprochen hatte. Und da dachte ich mir, okay, alles geht in diese Richtung. Ich fand es auch, er hat auf einem hohen Niveau verlassen. Triple H hat danach später gesagt, AJ wollte es nur noch hinter sich haben. Er war froh, als das Match noch vorbei war, weil der Körper hat schon genug Signale gegeben. Und ich finde, er hat nochmal auf einem hohen Niveau abgegeben. Was ich auch sage, ich finde es auch mit der Location auch ein bisschen, vielleicht sind wir da zu sehr Wrestling-Traditionalisten, weil es gibt jetzt auch schon seit 10 Jahren dort Shows, ne? Seien wir auch ehrlich. Und da gibt es ja auch eine Fanbase. Klar, Idealfall ist, keine Ahnung, in Orlando oder in Georgia, wo er herkommt, was ich meine.
Ja.
Oder Madison Square Garden, also Arenen, mit denen man halt viel mehr verbindet, sag ich jetzt mal. Ich glaube auch nicht, dass wir in 10 Jahren diese Arena da, war das nicht der Parkplatz oder so?
Das war ja doch, also ich weiß, was du meinst, ja, das war der Parkplatz, ja, wo die Arena aufgebaut haben, ja.
Ja, genau, da halt, und das ist ja wieder abgebaut worden, also diese Location gibt es ja nicht mehr und ob da jetzt auf dem Parkplatz irgendwann ein Stein irgendwo da steht, hey, AJ Styles, last match, glaube ich nicht.
Ein Grabstein.
Ja, genau. das finde ich auch. Ich finde auch, dass man anders da rangehen sollte. Mehr auch Richtung Classic Wrestling Storytelling. Aber die Fans haben sich gefreut. Es war ein tolles Bild. Es war ein toller Abschied. Und es war ein würdiger Abschied für AJ Styles, glaube ich. Das muss man nochmal sagen. AJ Styles ist nicht eben, ist jemand, auf wem wir das jetzt so ein bisschen gesagt haben. Es sind nicht die großen Promos. Es sind schon eher dieses unglaubliche In-Ring-Working. Und dass er es überhaupt geschafft hat in der WWE, ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja, also und ich finde ganz wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast, auch dass er wirklich auf einer High Note hier ausgestiegen ist. Mhm. Das war nochmal ein toller letzter Run, tolles letztes halbes Jahr, was er da bestritten hat. Vielleicht begonnen wirklich auch mit dem Match gegen Dominic Mysterio, was so gut funktioniert hat. Ja. Ich fand auch dieses Tag Team mit Dragon Lee, fand ich ordentlich. Das hat dem Dragon Lee nochmal geholfen. Die beiden haben auch da tolle Matches miteinander bestritten. Das SummerSlam Match war eben super, wie ich gerade schon gesagt habe. Das gegen Shinsuke Nakamura war sehr, sehr stark. Das gegen Cena war fantastisch. Das gegen Punk war richtig gut. Und wie gesagt, das, ne, er hatte halt im sehr kleinen Interviews gesagt, es ging halt dann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Und da bin ich dann auch inzwischen einfach an dem Punkt, dass ich sage, nee, wenn der Performer sagt, es geht nicht mehr, dann ist das die richtige Entscheidung in dem Augenblick. Da habe ich als Fan, als Berichterstatter oder was auch immer, da auch gar nicht mehr groß reinzureden. Wenn der sagt, der will nicht mehr, dann will der nicht mehr. Und wir haben gesehen, was mit Leuten passiert, die den Absprung eben nicht schaffen. Und das will ich nicht sehen. Sondern der soll schön zu dem Punkt, wo er jetzt ist, soll er rausgehen. Und deswegen auch diese Diskussion, ja, der geht ja vielleicht nochmal zu TNA oder geht er nochmal zu AEW. So, nee, lass den jetzt da. Der kann nicht mehr, der will nicht mehr. Der hat über 28 Jahre hier seine Knochen hingehalten mit einem Style, der seinesgleichen sucht. Der ist halt, er hat diverse schwere Verletzungen hinter sich, ne? Die Knöchelbrüche und der Rücken und ich weiß nicht was alles. Es reicht. Und jetzt ist er ja dann in Hall of Fame aufgenommen worden. Willst du dazu was sagen? Ich bin nicht der größte Fan von der WWE Hall of Fame, das ist mein Problem.
Also fand ich das so ganz nett. Ich finde die Hall of Fame Reden, da gibt schon Highlights. Ich finde, das ist so ein bisschen zum Klamauk halt geworden. Das ist halt bei der WWE so, die schlachten das halt dann immer so aus, ja. Es ist halt keine richtige Hall of Fame in dem Sinne. Normalerweise in die Hall of Fame kommt vielleicht einer rein pro Jahr, ja. Also andere amerikanische Hall of Fames funktionieren da schon etwas anders. Aber AJ ist einer, der es verdient hat. Taker hat ihn ja so introduced. Ich fand AJs Rede okay. Vielleicht ein Tick zu kurz, aber er war der Main Event. Obwohl der Fokus auf jemand anders irgendwie die ganze Zeit während der Show war, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich muss sagen, für mich, und das hast du ja auch schon gesagt, er hat 28 Jahre seine Knochen hingehalten und man darf nicht vergessen, er hat ja auch eine Familie.
Ja.
Er hat drei Söhne, eine Tochter. Er will auch noch Zeit mit denen verbringen. Es gibt Menschen, die arbeiten ihr Leben lang, ja, kommen in Rente und dann wundern sie sich, warum sie alleine sind und dann auch zum Teil wahrscheinlich wegsterben werden. Hoffen wir natürlich, das wünschen wir natürlich niemandem. Und bei AJ muss ich dazu sagen, dass wir einfach jemand haben, der auf dem höchsten Niveau, nicht jeder braucht eine Abschiedstour und dieses Ganze, was jetzt durch Cena gekommen ist, ja, so ein bisschen. Nein, er macht den Job. It's a time-honored tradition. Und das ist auch richtig so. Es ist richtig so. Und er soll jetzt auch mal Zeit mit seiner Familie verbringen. Ich finde, der Hall of Fame war in Ordnung. Es war nicht das Krasseste. Es ist jetzt nicht Bobby the Brain Heenan Level oder Iron Sheik oder Dusty Rhodes. Das waren tolle Hall of Fame Reden. Aber es war ordentlich, es war solide. Und es war well deserved. Das muss man ja auch einfach sagen. Und ich habe mich für mich gefreut und er ist für mich in meinen Top Favorites all time immer drin, immer. Und das bleibt einfach, ja. Es ist dieser unglaubliche Style. Er hat zwei, drei Generationen geprägt. Und das kann ihn niemand wegnehmen und es wird auch nie wieder. Es wird dann andere kommen, die werden andere Dinge machen, es wird weitergehen. Aber AJ Styles ist für mich und für dich wahrscheinlich auch und für diese Generation einfach ein Highlight. Und es ist ein unglaublicher Erfolg einfach, dass er geschafft hat. Das müssen wir einfach halt festhalten. Und es ist auch schön, dass er im Triumph geht. Ric Flair, ja, wo ist er? Im Ring alle drei Jahre versucht es noch krampfhaft, obwohl es nicht mehr geht. Einfach, ist ganz normal. Der Körper lässt das nicht mehr zu irgendwann. Und AJ werden wir immer in positiver Erinnerung behalten.
Ja, ganz genau. Er hat ja auch nochmal seinen Send-Off sozusagen bekommen. Es gab ja nochmal bei einer Raw-Episode nochmal den Abschied sozusagen in Atlanta da, wo es dann auch immer emotional geworden ist, ne, wo es dann wirklich nochmal diesen Moment gegeben hat, noch vor der Hall of Fame. Und ich bin da ganz bei dir. Wir haben schon im letzten Podcast über AJ Styles genau darauf angesprochen, ne, dass er eben Familienmensch ist. Und er hat ja jetzt auch in Interviews gesagt, er will jetzt auch seiner Frau wieder was zurückgeben. Er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er arbeitet weiter für WWE, ist da als Scout tätig, ist als Mentor tätig für die Leute, die eben bei NXT hochkommen. Und mit seiner Erfahrung im Wrestling kann er das auf jeden Fall hervorragend machen. Und als Scout auch da, ne, der hat die Verbindung in alle Richtungen, ne, weil er überall gearbeitet hat, ne, und das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles und vor allem, er hat da eine gewisse Sicherheit und ich glaube, das ist eben auch noch was. Er muss da nicht mehr sich mit Verletzungen rumplagen, er muss sich nicht mit busy Tour Schedules rumplagen, dass er dann jetzt eine Woche nicht zu Hause ist, weil er in Europa unterwegs ist oder irgendwas, ne. Der ist jetzt, lass mich kurz rechnen, der ist jetzt 49 Jahre alt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dann darf der jetzt auch in Wrestling-Rente gehen und jetzt den ruhigeren Teil hinter den Kulissen haben und auch noch eine schöne Zeit mit seinen Familien haben einfach. Er hat uns so viel gegeben in den vergangenen 28 Jahren. Er hat eine tolle Karriere gehabt. Wir haben jetzt heute, also ganz im Ernst, wenn du jetzt mal die Match-Empfehlungen durchzählst, die wir jetzt in diesen vergangenen, ich gucke gerade so überschlag meine, die vergangenen 3 Stunden Podcast quasi über AJ Styles hier gegeben haben, da bist du garantiert bei mindestens einem sehr, sehr langen Wrestling-Abend angekommen. Mindestens bei 10, 12, 15, 20 Matches, die du dir problemlos wegschauen kannst. Wohlgemerkt, wir sprechen über einen Zeitraum von fast 3 Jahrzehnten. Und da erzählen wir mal jemanden, der so einen Track-Record hat. Also jemand wie ein AJ Styles hat das Wrestling geprägt, hat die Talente geprägt, der war, ist jemand, der ein Vorbild gewesen ist und der ist für uns jemand gewesen, der uns einfach unfassbar viele tolle Momente, Matches und Emotionen geschenkt hat. Und dafür kann man sich eigentlich nur bei ihm bedanken für das, was er da eben geleistet hat. So, das war die Abschlusslaudatio hier.
Absolut. Ich glaube, wir können alle nur Danke sagen, AJ. Das ist sehr schön zusammengefasst. Wir können alle nur Danke sagen, AJ Styles. Und er bleibt noch da, sein Influence bleibt da, er wird junge Talente ja auch weiter fördern, aber er will auch seine Familie, er will da sein. Und ich glaube, ein einziger kleiner Punkt, er hat endlich die Sicherheit, die seine Eltern nicht hatten. Er ist ja wirklich aus armen Verhältnissen gekommen, er hat jetzt diese Sicherheit. Vor allem die finanzielle Sicherheit, seinen Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen, das er hatte. Und das war, glaube ich, für ihn immer sehr, sehr wichtig.
Ja, im Endeffekt sogar für seine Kindeskinder sozusagen. Wenn die Kinder mal groß sind, der wird genug Geld denen hinterlassen. Und der ist jetzt auch, wenn man das so mitbekommt, ist nicht gerade jemand, der mit den Jets unterwegs ist und Glücksspiel betreibt und keine Ahnung, welche Sachen da das Geld rausschmeißt, sondern der ist ja da wirklich ein eher bescheidener Zeitgenosse. Insofern, wie gesagt, wünschen wir ihm da, glaube ich, auf dem Wege alles Gute. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das ist auch ein schöner Full-Circle-Moment hier für den Podcast. So, Saladin, dann sind wir durch. Dein erster Karriere-Podcast, hier, erster Doppelheader ist hier durch. Hat Spaß gemacht, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Absolut, und vor allem, dass es einer meiner All-Time-Favorites ist. Ich bin so ein riesen AJ Styles-Fan, wirklich. Er ist in meinen Top 3 einfach drin. Ich habe ihn ja noch bei der WCW erlebt, sage ich ja immer wieder. Das ist, man hat so viel Bezug zu ihm, ne? Und du hast ja schon gesagt, diese 28 Jahre. Und ich habe ihn eigentlich konstant nur verfolgt. Und deswegen macht es auch Spaß, mal auch mit dir. Du bist ja ähnlicher großer Wrestling-Enthusiast, sage ich jetzt mal. Bringst dann aber immer so eine andere interessante Perspektive. Und dann, wenn man noch nachdenkt, so, ne? Ah ja, stimmt. Ah. Und das macht dann sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf den nächsten Karriere-Podcast. Aber ihr habt schon viele gemacht. Ich werbe ja auch immer noch für ein WCW-Pay-Per-View, aber Slamboree 2000. Aber ansonsten, ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, dir ging es ähnlich. Also ich glaube, unglaublich viel Spaß gemacht.
Es gibt ja noch den ein oder anderen Karriere-Podcast, den wir hier auf Lager haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das können wir gerne häufiger wieder machen. Wir haben das in der Vergangenheit ja ein bisschen schleifen lassen. Aber ich finde es sehr schön, dass, wie ich finde, unsere Harmonie hier auch gut funktioniert hat, was diese Karrieregeschichte angeht. Und ich glaube, das ist was, das wir in Zukunft auf jeden Fall häufiger machen können. Nächste Woche geht's hier an der Stelle weiter mit der eine Fragen-Podcast. Da wird wahrscheinlich der Shaggy und meine Wenigkeit hier zugegen sein. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schickt Fragen an fragen@headlock.de oder postet sie einfach bei uns auf dem Discord. Da mache ich auch nochmal einen Aufruf. Aber da hören wir uns dann nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Und wenn ihr mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, je nachdem, wo er es am liebsten verfolgt, unterstützt uns da gerne und bekommt vor allem inzwischen, ich weiß es gar nicht mehr, 1200 Podcasts obendrauf oder sowas, das ist unfassbar viel, weil jede Woche mindestens 2 Podcasts obendrauf kommen, nochmal zusätzlich. Wir sind durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.